Heute lassen wir den Besenwagen in der Garage stehen und reihen uns dafür mit dem Materialwagen ein paar Positionen weiter vorne ein. Hier sind wir noch näher dran am Peloton und werfen einen direkten Blick auf das Material der Profis. Im Materialwagen sind wir auf der Suche nach den neuesten Innovationen, Produkten und Entwicklungen, aber vor allem auch nach den Geschichten dazu. Wir sind zu Gast bei Herstellern, sprechen mit den Menschen hinter den Marken, mit Tüftlern und Experten und nehmen euch mit in die Büros, Labore und Werkstätten des Radsports.
Unser erster Ausflug mit dem Materialwagen führt uns nach Berlin, zum Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. 1963 in der DDR gegründet, schaffen es die Mitarbeiter bis heute, Leistungssportler an der Weltspitze mit den Sportgeräten auszustatten, die sie zu Siegen und Weltrekorden führen. Als Radsportler sind wir natürlich von den deutschen Bahnradrahmen begeistert. In der Historie des Besenwagens hat es ja zum Beispiel der Frauenvierer geschafft, den Olympiasieg mit mehreren Weltrekorden auf den Rädern von FES einzufahren. Nachdem wir die heiligen Hallen betreten haben und an einem Tisch gedeckt mit Reichenbach-Porzellan aus der DDR Platz genommen haben, werden uns süße Teilchen und Haribo-Roulettes gereicht. Dazu gibt's Kaffee. Wir öffnen nun das Geschichtsbuch mit Harald Schaale, langjähriger Direktor des Instituts und Begleiter von FES ins Vereinigte Deutschland. Ein bisschen Politthriller, ein bisschen Behördentransformation und ganz viele neue Erfindungen für Sportler.
Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für die Einladung und das Mitwirken aller Beteiligten von FES. Viel Spaß.
So, Materialwagen in Berlin bei FES. Wir haben gerade den Rundgang hier hinter uns. Das war sehr interessant. Und wir steigen jetzt an dieser Stelle mal ein in ein bisschen Geschichte hinter dem Institut. Und wir begrüßen hier den Harald. Ich finde das ganz nett, dass man sich hier grundsätzlich mit Vornamen anspricht. Harald kann sich gleich nochmal selbst vorstellen, vielleicht mit vollem Namen. Und der weiß hier auf jeden Fall am meisten in der Zeitlinie zurückgerechnet. Hallo.
Hallo. Also ich bin ja Harald Schaale und interessanterweise kenne ich die FES seit 1971. Und war damals im Sportclub Berlin-Grünau als Segler, Leistungssportsegler tätig, unter anderem. Nebenbei habe ich auch noch studiert. Und in dem Zusammenhang habe ich damals schon die FES kennengelernt. Und zwar deswegen, weil wir als Segler die Boote von der FES bezogen haben. Und habe damals den 470er gesegelt. Der ist aber noch nicht zugriffsfähig gewesen. Der kam erst 1973 und im Vorfeld sind wir dann Flying Dutchman gefahren. Also das ist so eine olympische Bootsklasse aus der damaligen Zeit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich also auch die ganze Infrastruktur des FES kennengelernt, weil wir unsere Boote hier getuned haben, beziehungsweise auch unsere Boote hier konstruiert wurden und gebaut wurden. Und da habe ich also auch schon die Leute kennengelernt, die nachher in meinem weiteren Leben sehr, sehr wichtig wurden. Es war unter anderem der Kurt Debus, der war damaliger Direktor. Und der hat mich also beim Segeln schon immer beobachtet und hatte mitbekommen, dass ich ein sehr starkes technisches Händchen hatte. Und hatte dann mal zu mir gesagt, Harald, wenn du mal mit deinem Studium fertig bist, dann kommst du halt zu uns. Ja, das dauerte dann 10 Jahre, mit dem Segeln durch. Und habe 1981 mein Studium abgeschlossen und habe dann also auch mich daran erinnert, was der Kurt damals zu mir sagte, und bin dann hier gelandet. Habe dann hier so ein Trainee-Programm durchlaufen, das war damals so üblich. Und 1984 kam er dann zu mir und sagte, du Harald, wir haben ein Problem, wir brauchen jemand im Radsport, der also den Radsportbereich übernimmt. Und habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, ja, aber Kurt, ich bin doch Segler, was soll ich mit Radsport? Und außer kleiner Friedensfahrt habe ich nie damit was zu tun gehabt oder so. Bin allerdings sehr gerne Rad gefahren. Und darauf hat er gesagt, pass auf, du hast eine Woche Zeit, kannst dir das überlegen und dann sagst du ja oder nein. Und nach langem Hin und Her, Gesprächen mit meiner Frau, habe ich dann gesagt, na gut, okay, mache ich mal. Und er hat mir zugesagt, die größte Unterstützung, sagen wir mal auch in Bereichen, weil ich einfach vom Fahrrad noch nicht so viel Ahnung hatte. und hat dann gesagt, wir haben ein Problem. Der internationale Trend geht einfach dahin, dass immer mehr Kunststoff ins Spiel kommt. Das ging dann mit den Scheibenrädern los und so weiter und so fort. Die kamen ja dann aus der Schweiz, aus Italien. Die DDR kaufte damals die ersten Scheibenräder für richtig viel Geld. Und das war dann also mein erstes Projekt, dass er zu mir sagte, also du musst jetzt hier bitte so ein Rad entwickeln, ein Laufrad entwickeln, aber unterm Kilo. Und war die Aufgabenstellung, die ich von ihm bekommen habe. Und das haben wir gemacht. Und gemacht heißt also, wir waren damals ein Team von 4 bis 5 Leuten, die also zu dem Projektbereich zählten. Und das waren ganz wichtig, Klaus-Dieter Lehmann, war damals ein begnadeter Konstrukteur aus der FES mit einer großen Erfahrung. Der war auch schon mal Projektleiter im Rennrodeln. Also man sieht schon, die Multivalenz der FES-Leute war schon immer enorm. Dann hatten wir einen Bootsbauer, Erhard Hake, der war Modellbauer. Und wir hatten immer gesagt, er hat goldene Hände. Also er konnte innerhalb von irren Zeiten, hat er also Modelle bauen können. Und es war also fantastisch. Und dann hatten wir noch einen Kunststoffmenschen dabei, den Heinrich Heiner. Und der hat sozusagen diese ganze Kunststoffpalette beherrscht. Und ich hatte dann die nette Aufgabe, mich in den Verband reinzubohren und die, sagen wir mal, von unseren Produkten erstmal zu begeistern und dann aber auch zu überzeugen, dass es was Gutes ist. Wir hatten sofort einen sehr guten Kontakt und ich habe damals die damalige Nationalmannschaft der DDR richtig gut kennengelernt. Und so ging es also los mit dem ersten Scheibenlaufrad. Das ist dann, glaube ich, 1985 das erste Mal gefahren worden.
Schön, das war das erste Carbonrad.
Das erste Scheibenlaufrad, also noch kein komplettes Fahrrad, okay, sondern nur erstmal ein Laufrad.
Das heißt,
ich glaube, wir hatten damals die Scheibenräder aus der Schweiz, die waren laminiert in Polyester, in Volllaminat und die wogen so 2 Kilo oder ungefähr.
Eins.
Unterbaut. Eins, ja. Ja. Und damals hatten wir also auch schon Kontakt, oder ich hatte schon Kontakt mit Olaf Ludwig und der sagte, ja, das ist ja eine coole Sache, man merkt doch, dass es gut ist, aber bis ich das Ding in Schwung habe, ist das Rennen meistens schon zu Ende. Also das war mal so eine kurze Kommentierung von ihm. Und ja, wie gesagt, also die Aufgabenstellung war 1 Kilo. Wir haben es damals in Leichtbau gemacht, Verbundbauweise, mit Wabenbauweise. Konnten wir deswegen, weil wir natürlich alle irgendwo aus dem Bootsbau gekommen sind und da war eben Wabenbauweise, Stützkernbauweise gang und gäbe. Und dann war die logische Konsequenz, nachdem wir also auch diese Effizienzen immer wieder nachgewiesen haben im Windkanal, das war also unsere Messlatte, war immer, es muss einen technischen Effekt haben, wenn wir was machen, muss es irgendeinen technischen Effekt haben. Und das konnten wir also sehr gut belegen. Da muss man dazu sagen, dass die FES zusammen mit den Partnern an der Technischen Universität und in der Flugzeugwerft in Klotzsche schon immer in Dresden zu Hause waren. Und das war sozusagen unser Forschungsrüstzeug, was wir also dann von der Aerodynamikseite mitgebracht haben. Und daraus war dann die logische Konsequenz, nachdem wir also wussten, Ventilationsleistung wird verringert und so weiter und so fort bei Laufrädern, kam die logische Überlegung, naja, wenn es schon so viel bringt, dann können wir doch mal überlegen, so ein Fahrrad zu bauen. Und das war eigentlich die Geschichte, die sich daraus entwickelte. Wir haben also erstmal ein Windkanalmodell gebaut, haben das in Dresden in Windkanal gehängt und hatten natürlich sofort einen Effekt, weil profilierte Rohre, selbst also wenn sie also profiliert waren, konnten einfach nicht diese Werte erzielen wie flächige Rahmen. Und es war eine relativ einfache Geschichte. Da haben wir dann wieder unseren Modellbauer, den Erhard, gehabt. Der hat einen normalen Stahlrahmen beklebt mit Kunststoffprofilen und wir haben das dann in den Windkanal gehängt und haben dann sofort den Effekt gehabt. Und dann kam die nächste Frage, ja, wie baut man sowas? Das war dann eigentlich so der, bei netten Gesprächen abends, die man natürlich auch gepflegt hat im Team, haben wir gesagt, war dann meine Idee, wir bauen das Ding wie ein Boot. Mhm. Nun kann man sich mal vorstellen, was da los war. A, im FES, die natürlich, das war 1986, die alle geguckt haben und da ist ja auch schon sehr immer auf Ressourcen geguckt worden, also zwischen den Sportarten. Also da kommt jetzt so eine verrückte Truppe und sagt einfach, wir bauen ein Fahrrad wie ein Boot. gemeint war, dass wir also Stützkernbauweise gemacht haben. Und durch die Flächigkeit der Rahmen war das natürlich auch relativ gut möglich. Und da kannten wir uns auch sehr gut aus. Und letztendlich sind dann mit einer linken, einer rechten Seite und jeweils in Hinterbauseite sind die Abformungen über Werkzeuge vorgenommen worden. Und dann sind sozusagen diese Fahrräder entstanden. Und das erste Fahrrad war dann 1987 fertig. Und es gab auch keine Reglementbeschränkungen. Es gab also auch keine Definitionen von irgendwelchen Rahmen, Rohren oder irgendwas oder so. Ja, stand dann ganz locker da Laufräder drin sein und so weiter und so fort.
Also es hatte noch kein Land.
Nein, das war noch dazu.
Das war das erste Carbonrad überhaupt dann, oder?
Na, das wäre ich jetzt vorsichtig. Das erste Carbonrad meines Wissens nach. Die Schweizer haben sehr viel über die chemische Industrie und über Werkstoffhersteller experimentiert. Ist ja üblich, dass die alle so ihre Labore haben. Mhm. Und unter anderem haben die auch mal versucht, ich glaube, das war 1980, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz faktensicher, aber es war so in dem Zeitraum. Und die haben das Ding also auch zum Einsatz gebracht, ist aber kaputt gegangen. Das ist also dann auseinandergefallen. Und damit ist es erstmal so ein bisschen wieder ad acta gelegt worden. Und da wir ja im Kunststoff sehr stark zu Hause waren, also die FES-Leute, haben wir dann irgendwie mitgekriegt, dass da also auch solche Projekte laufen. Mhm. Und der Trend, deswegen auch der Spruch von meinem damaligen Direktor, der gesagt hat, wir müssen uns hier um die Fahrräder kümmern, das wird demnächst im Kunststoff losgehen. Und dann war einfach die Idee, ja, man macht es einfach mal mit einer anderen Technologie. Nicht klassisch bekannt, Rahmen löten, also auch Rohre nehmen, zusammenkleben irgendwie so oder in der Richtung. Nein, wir bauen das Ding flächig. Und das funktionierte 87 bei den Weltmeisterschaften in Wien. Das ist dann zum ersten Mal gezeigt worden, im Training gefahren worden und wurde sofort verboten.
Wir haben das ja jetzt gerade auch beim Rundgang gesehen. So, ihr hattet die Idee oder du hattest die Idee, wir holen das aus dem Bootsbau. Mhm. Das bedeutet jetzt, um das mal zu verdeutlichen für die Hörer, du hattest dann schon so die Idee, wir machen zwei Hälften Schalen Carbon und ja, fügen die zusammen, also die rechte Seite des Rades und die linke Seite des Rades, so wie man es jetzt auch in einem Ruderboot oder Kajak oder Kanadier gesehen hat eben auch und damals wahrscheinlich auch schon so war.
Ja, also Schalenbauweise war für uns überhaupt kein Thema. Allerdings hatten wir das noch nie an so einem komplexen Produkt wie im Fahrradrahmen verwirklicht. Und es war also eine Menge Schmalz, die Hirnschmalz, das da verbraten wurde. Auch von Klaus-Dieter Lehmann, der kam aber aus dem Werkzeugbau und der kannte sich mit Werkzeugkonstruktionen sehr gut aus. Und der wusste auch schon so ungefähr, wie man es machen kann. Und er kannte natürlich sich aus mit Hinterschnitten und was beim Werkzeugbau ja auch ein wichtiges Thema immer ist, damit man das Ding auch hinterher entformen konnte und so weiter. Aber da ist eine Menge Schweiß geflossen, wir haben es dann hinbekommen. Und wie gesagt, diese ersten Räder sind dann 87 gefahren worden. Wir hatten vier davon. Und die Strategie war gewesen, wir zeigen erstmal eins, mal gucken, wie die Reaktion ist. War in Wien. Und die Reaktion war natürlich entsprechend, große Aufregung. Und als dann unsere drei anderen Athleten mit noch drei weiteren Fahrrädern kamen, da war natürlich die Sensation perfekt. Und auf der Bahn wurde sofort das Training gesperrt. Die wurden runtergeholt von der Bahn und durften also nicht mehr Fahrrad fahren. Und die damaligen Kommissäre der UCI haben erklärt, so wird hier nicht Fahrrad gefahren. Und daraufhin gab es natürlich dann Diskussionen, auch abends waren dann natürlich die Trainer gefragt und so weiter und die Mannschaftsleitung. Und man hat sich dann ja einigt, ja, wir fahren diese Räder nicht. Die DDR ist damals dann mit den normalen Stahlrahmen von Textilmaforschung Malimo gefahren. Das war der damalige Entwicklungspartner, allerdings nur in Stahl. Und haben ausgehandelt, dass wir uns im Herbst in Paris treffen und dass wir dann das Reglement diskutieren. Und dass dann Regeln festgelegt werden, wie groß die Profile von Unterrohr, Oberrohr, Sitzstrebe, Kettenstrebe sein dürfen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Da sind wir also hingefahren mit dem damaligen Verbandstrainer Dieter Herrmann und Heinz Dietrich noch, der beim NOK der DDR tätig war. Und haben dort mit dem damaligen Chef Peter Jeh verhandelt. Und der hat uns dann sozusagen eine Skizze auf den Tisch gelegt und hat dann gesagt, ja, Maß hier waren, glaube ich, 100 für die Rohre und so weiter, also für die Hauptrohre. Und hinten hat er irgendwas um 60 oder 80 definiert gehabt. Und daraufhin sagte dann der Peter Jeh, ja, wir haben also mit unseren Experten und Beratern gesprochen und die haben gesagt, so kann man ein Fahrrad nicht bauen. Und wir haben dann ganz cool gesagt, okay, aber wir können es versuchen. Haben dann diese Zeichnung stempeln lassen und haben gesagt, wenn das dann genau so gebaut wird, wie ihr das jetzt hier skizziert habt, dann dürfen wir die fahren, ja. Und das haben wir dann gemacht, wir haben die gebaut, dann gab es eine Bahnausrüstung, also für die Verfolger, Einzelverfolger und Mannschaftsverfolgung, die sind auch gefahren worden in Seoul. Und es gab diesen Mannschaftsrad mit den Ergebnissen, die ja heute bekannt waren. Der Straßenführer hat damals gewonnen, das war natürlich die Sensation. Und der Bahnführer war eigentlich auch auf einem guten Weg, die Olympiamedaille, die Goldmedaille zu holen. Die sind dann aber so ein bisschen verkutscht worden. Also die haben eine halbe Runde vorher aufgehört, weil sie dachten, sie haben gewonnen. Und dann sind die Russen noch um 2/10 vorbeigefahren.
Also ihr musstet dann innerhalb von nicht mal einem Jahr oder ihr habt ein Jahr gehabt, um dieses neue Rad dann zu entwickeln.
Also wir hatten sozusagen den roten Faden, wir wussten, wie es geht. Es war einfach dann nur die Aufgabe, das auf diese maßliche Vorgabe zu bringen und das dann auch pünktlich an den Start zu kriegen. Das haben wir hingekriegt. Und aber da ist dann vielleicht noch eine Bemerkung zu sagen, dass das überhaupt zum Einsatz zu den Olympischen Spielen gekommen ist, das haben wir eigentlich dem Alfons Kindermann zu verdanken. Alfons Kindermann war damals der Mechaniker von Wolfram Lindner im Straßenbereich, bei den sowohl für das Einzelzeitfahren als fürs Einzelrennen als auch für das Mannschaftszeitfahren. Und die Kommissäre waren sehr zögerlich bei der Zulassung, weil die Angst hatten, die machen jetzt da irgendwas falsch, oder die wussten nicht so richtig. Die kannten ja diese Zeichnung nicht, die waren da völlig perplex, dass sie dann gesehen haben, da ist eine Zeichnung, da ist ein Stempel drauf und die wussten jetzt nicht, was sie machen sollen. Und Alfons ist dann einfach hingegangen, hat so ein Fahrrad, die hatten damals schon so einen provisorischen Prüfstand, hat der draufgestellt und hat gesagt, guck doch mal hier, das Maß ist eingehalten, könnt ihr hier messen, könnt ihr auch so messen. Und so hat die also so richtig an der Hand genommen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass dann beim Straßenrennen der Kommissär zugelassen hat. Also das war schon eine wackelige Kiste, weil ja dann immer, das sind ja immer Ad-Hoc-Entscheidungen. Wenn die gefeilt werden, dann kann man da eigentlich nicht mehr in Russland rummachen. Und das war eine tolle Geschichte.
Es gab noch die Zwischenstory, die hatten wir schon beim Vorgespräch, dass sie eigentlich auch gar nicht qualifiziert waren.
Ja, naja, es ist ja immer so, nicht, wenn solche technische Funktionen oder auch überhaupt Funktionärsfunktionen, die werden ja nicht nach Fähigkeiten besetzt, sondern die werden ja meistens nach Beziehungen beziehungsweise nach Geldbeutel besetzt. Und das war eben auch so, dass teilweise also die technischen Kommissäre überhaupt keine technische Ausbildung hatten. Wir haben dann versucht.
Ich meine, der Vierer, der sollte gar nicht nach.
Ach so, ja, na, der war auch. Na,
aber,
egal,
das aber das mit den Kommissären ist trotzdem so ein schöner. kleiner Seitengerät. Den lassen wir auf jeden Fall drin.
Ja, also war also so, dass der Straßenvierer der DDR im Frühjahr 1988 diese Normzeit, da mussten dann immer so Normzeiten gefahren werden.
Aber landesintern.
Also, intern, ne? Ja, das war intern zur Formierung der Olympiamannschaft. Da gab es also ganz klare Regeln. Die haben die nicht geschafft. Und die sind damals ja auch noch, glaube ich, noch mit Colnago-Rädern gefahren. Also das war ein großes Desaster. Und im Hinterhalt hatten wir, oder Hinterhand hatten wir noch die Räder, die FES-Räder. Die sind zu dem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt gewesen. Und daraufhin ist dann Wolfram Lindner mit dem ganzen Stab vom damaligen, Deutscher Rad, Bund Deutscher, nee, nicht Bund Deutscher Radfahrer, so heißen sie heute, ach, weiß ich nicht mehr, müsste nochmal noch ein, Deutscher Radsportverband hießen die, glaube ich. Aber weiß ich nicht mehr genau. So, dann sind die also zu Ewald gewackelt und haben dann sozusagen gesagt, ja, wir haben hier so eine technische Neuerung, die würden wir gerne einsetzen, wir brauchen nochmal einen Sondertermin. Und den haben die bekommen. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte. Da haben die wirklich die Autobahn von Leipzig nach Dresden, und zwar in die Richtung von Leipzig nach Dresden, haben die blockiert. könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da los war. Ich meine, ist vielleicht nicht vergleichbar mit heute, aber wenn dann im Osten eine Autobahn gesperrt wurde und die Leute wussten ja auch nicht, was da passiert, hätte ja irgendwas sein können. Und auf einmal kommen da so ein paar verrückte Radfahrer und radeln an denen vorbei und die sitzen alle da und müssen nur warten. Da sind die 25 Kilometer hochgefahren und 25 Kilometer mussten 50 Kilometer fahren. Und haben die Normzeit wohl weit unterboten, die sie fahren mussten. Und daraufhin haben die sozusagen eine Sonderkarte gekriegt zu den Olympischen Spielen nach Seoul. Und war natürlich auch eines der ersten Wettbewerbe überhaupt, der Straßenvierer. Und das schlug ein wie eine Bombe, nicht? Also da. Und vor allen Dingen dann auch vor dem Hintergrund, die ganze Welt fummelt da so ein bisschen an den Carbon-Geschichten rum und am Kunststoff. Und dann kommt diese kleine DDR und zeigt denen sozusagen, wie es auch geht.
Aber das war dann der, okay, also wir können jetzt, ihr könnt nicht claimen, ihr habt das erste Carbonrad, weil eventuell in der Schweiz schon da irgendwas war. Ja, aber
so erste Monocoque.
Aber zumindest ja. Das ist das erste Rad bei Olympischen Spielen, was aus Carbon war, richtig?
Naja, das ist ja, was Ronny gesagt hat, also so ein richtiger sauberer Monocoque war es ja auch nicht. Mhm. Nicht, es war ja einfach eine Schalenbauweise, nicht zusammengesetzt, aber eben völlig anders, wie man das als im Radsport halt kannte. Und die reine Monocoque-Geschichte fing dann später in der FES an, weil wir natürlich dann schon ein Problem hatten mit der Vervielfältigung der Räder. Und es waren also wirklich, da waren extrem hohe handwerkliche Fähigkeiten gefordert. Und die hatte zum Beispiel bei uns in der FES, hatten die vielleicht 3 oder 4 Bootsbauer vorneweg, der Erhard Hake. Und das war also kein Produkt, was man so hätte industriemäßig machen können. Und der Einschnitt war dann eben, dass auch nach 88 nochmal die Regeln geändert wurden. Dann mussten wir also nochmal alles neu machen. Das haben wir auch hingekriegt. Dann kam die Wende. Dann kam als Bundestrainer Peter Weibel zusammen mit Wolfram Lindner. Und Peter hatte natürlich auch die Berichte zum Teil gelesen, die wir ja auch aus dem Windkanal hatten und wusste, was Formationsfahren mit welchen Abständen, mit welchen Laufrädern bringt. Und hat dann gefordert, ja, ich möchte gerne den Verband so dicht wie möglich haben. Da waren wir also bei 24 Zoll Laufrädern und wir hatten 88 noch 26 Zoll Laufräder drin. Und das haben wir dann also auch gemacht. Und letztmalig haben die ja dann 92 auch mit der gemischten Mannschaft, haben die auch nochmal die Goldmedaille im Mannschaftszeitfahren geholt. Und dann setzte diese ganze technologische Veränderung, die ging dann immer weiter, nicht neue Maße, neue Regeln, neue Festlegungen und so weiter und so fort.
Du hast ja jetzt schon gesagt, Windkanal und so weiter, war das vorher, also ein Partnerunternehmen war ja Textima für die Stahlrahmen noch, war da Windkanal schon überhaupt relevant auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, die Radsportentwicklung generell in der DDR fing schon in den 60er Jahren an. Also da waren die Leipziger mit Taubmann und Professor Juncker und die kamen aber alle von der sportwissenschaftlichen Seite. Die haben sich natürlich auch so um technische Projekte gekümmert, aber so die reine Engineering war eigentlich unser Ding. Und deswegen auch die erste Phase, Ergebnisse des Windkanals aus den 60er Jahren waren ja, dass man Speichen flach gedrückt hat, also diese Messerspeichen und so weiter, das waren Sachen. Oder dass man einfach Sprintlenker umgedreht hat und abgesägt hat, dass sozusagen die Hörnerlenker entstanden sind. Das waren Holzfelgen, profilierte Holzfelgen und sowas alles. Das sind alles so kleine Ergebnisse gewesen aus diesen Windkanaluntersuchungen.
Genau, und da muss man sagen, das haben wir oben ja auch gesehen im Museum, es war in den 70ern, ne, mit der Holzfelge.
Nee, die Holzfelge war schon in den 60ern.
Oder sogar noch
früher. Die war in den 60ern, aber diese abgesägten Lenker waren, das war so in der Zeit 60, 70, so zwischen den Jahrzehntenwechseln.
Aber, so. Was ich mit einmal sagen wollte, ist halt die Felge, die wir oben aus Holz gesehen haben, das war dann irgendwann Ende der 90er, Anfang 2000er, also als ich dann irgendwie angefangen habe, war so Mavic CP30 oder sowas, war dann irgendwie so das Maß der Dinge und das, also zumindest dachte man das, ja. Und das sieht also ähnlich aus, aber halt eben nur aus Holz und 30 Jahre vorher. Ja. Schon.
Da schließt sich dann wieder der Kreis, Modellbau, Erfahrung, wie man sowas machen kann. Und dann nehmen wir mal eigentlich ein Holzprodukt für eine normalerweise Stahltechnologie oder so. Ja. Und ja, waren da so diese Zwischenschritte.
Ich hab mir noch einen guten Punkt aufgeschrieben. Materialbeschaffung. Das war nicht so einfach mit den Faserverbund und so weiter, Werkstoffen, oder?
Ja, das waren die sogenannten strategischen Werkstoffe. Nicht? Also wir haben ja in der DDR selbst Ja, gibt es heute irgendwie den Begriff, gibt es heute auch noch. Es gibt also bestimmte Technologien, die eigentlich nicht verkauft werden sollen, natürlich aber trotzdem verkauft werden, so ein Geschäft. Und damals war es genauso, wir mussten in der DDR immer den Nachweis führen, dass bestimmte Werkstoffe durch Kombinate oder Betriebe nicht herstellbar sind. Und es gab dann sogenannte Negativbescheinigung für dieses Produkt und dann konnte man mit für Westgeld sozusagen, konnte man dann bestimmte Dinge in Auftrag geben. Und da gab es ja dann diese wie hießen die? Kommerzielle Koordinierung, nicht? Und die haben dann solche Sachen besorgt über die Schweiz oder irgendwie so. Die ganzen Wege kannten wir alle nicht. Wir haben das sozusagen angemeldet über das Staatssekretariat für Körperkultur und Sport. Wir brauchen von der Textur Kohlefaser eine Rolle, von der so ein bisschen was Aramid war damals so, weil wir das auch für den Bootsbau gebraucht haben. Und Wabentechnologien, Nomex-Waben und sowas alles. Und das kam dann irgendwann an und dann konnten wir damit arbeiten. Und die Größe, die wir meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, noch hatten, waren so 2000 D-Mark. Das war nicht viel. Das war nicht viel Geld, ja. Und wir hatten ja auch nicht diesen grünen Stempel der Landesverteidigung. Und war in der DDR auch so ein Spezifiker. Wenn man den hat als Betrieb, dann konnte man natürlich bestimmte Ansprüche und Forderungen stellen, nicht? Und hatten wir aber nicht. Wir waren, wie gesagt, dem Staatssekretariat für Körperkultur und Sport zugeordnet und haben dann mit den unseren beschränkten Möglichkeiten immer das Beste draus gemacht. Aber auch ein Charakterzug der FES aus mit relativ einfachen Dingen haben wir immer versucht, noch irgendwas hinzukriegen, was normalerweise dann auch möglich war, was natürlich andere nicht hatten. Muss man auch fairerweise sagen. Aber wir konnten es also immer noch richten, weil ja natürlich auch im staatlichen Interesse war, dass also solche Produkte dann letztendlich durch die DDR eingesetzt wurden. Ich kann mich erinnern, die erste Kohlefaser, die wir bei uns verbaut haben, war in den 70er Jahren im Ruderbootsbau. Und haben wir das erste Mal Kohlefaser eingesetzt.
Aber das ist ja schon so, scheint mir auch heute noch so die DNA zu sein, ne, von der FES, also die Effizienz, also wenn man jetzt guckt, wie viele Leute hier arbeiten, wie viele Mittel ihr zur Verfügung habt, dafür macht ihr schon sehr, sehr viel, also viele Produkte so gesehen und auch sehr erfolgreich. Also es ist ja eine hohe Effizienz, wenn wir vorhin durchgegangen sind, was Softwareentwicklung angeht, irgendwie auch eine Rahmenentwicklung, das sind jetzt ja nicht so wie, keine Ahnung, bei großen Radherstellern, also ich zum Teil weiß nicht, wie groß die Teams sind, natürlich auch nicht bei allen, aber das scheint ja alles schon im kleineren Maß zu sein, aber mit einer hohen Effizienz.
Ja, das ist so richtig, vor allen Dingen diese Synergieeffekte und die Erfahrung, die es hier gibt. Mittlerweile gibt es FES ja seit über 60 Jahren. Und da sammelt sich so einiges an. Nicht das gesamte Wissen kann man heute noch irgendwie gewinnbringend, aber trotzdem gibt es eine Tradition. Und man weiß also auch, dass man mit einer gewissen Kreativität und auch mit einer gewissen guten Ausbildung, kommt auch noch dazu, die FES-Leute haben eigentlich alle eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen, dass man da eine Menge bewegen kann. Nicht? Und ich habe dann immer zu meinen Leuten gesagt, wisst ihr was, du verdienst in der FES sicherlich nicht das meiste Geld, aber du hast einen ganz hohen Freiheitsgrad und du kannst eigentlich alles machen, es muss dir nur einfallen. Und diese Philosophie, die hat sich eigentlich gehalten bzw. weiterentwickelt, oder ich hoffe, dass es weiterentwickelt wird.
Es wird genickt im Hintergrund.
Und der Ursprung war eigentlich immer zu gucken, welche technologischen, physikalischen Effekte stecken in Sportarten drin und was kann man da machen. Also wir sind immer von der Seite gekommen, der Widerstand muss runter, dann kann man aus einer vorhandenen Leistung mehr machen.
Wir sind jetzt so im Zeitstrahl gerade bei Soul 88 stehen geblieben. Du hast da schon große Erfolge gefeiert mit dem Projekt, das irgendwie erst seit 2 Jahren wahrscheinlich da am Start ist. Und jetzt kommen wir wieder zur Historie, denn weltpolitisch steht dann das nächste große Ereignis an. In welcher Position bist du damals bei FES und jetzt kommt die Wende oder die bahnt sich so an? Wie hast du das dann mitgemacht und wie wurde das Institut überführt und Was hast du nachher für einen Posten gehabt?
Naja, es war natürlich schon so, dass der Radsport im Brennpunkt stand, unmittelbar auch zur Wende. Und durch diese Ergebnisse in Seoul wurde ja auch FES sichtbar war. Und wir haben natürlich damals auch mit meinem Team, unserem Team, dafür gesorgt, dass es sichtbar ist. Also wir hätten normalerweise überhaupt gar keine FES-Buchstaben draufschreiben dürfen, aber wir haben es gemacht, weil wir auch wussten, da steckt jetzt ein bisschen Bums hinter und wir hatten auch keine Angst. Also wir haben es einfach gemacht. Mhm. Und insofern war schon auch der Name FES über die Fahrräder das absolute Transportmittel, sagen wir auch in den deutschen Sport. Und das war natürlich dann auch in der Diskussion, was macht man denn mit so einem Teil? Die einen sagen, geil, möchten wir gerne haben, brauchen wir unbedingt, müssen wir übernehmen. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, jetzt kommen die und schmeißen uns den Markt zu. Das war ja die Angst des Westens, dass die wirklich gedacht haben, wir können also jetzt eine große Produktion aufziehen. Da haben wir ja nicht dran gedacht. Wir wollten eigentlich weiterhin so unsere Spielräume haben und wollten Entwicklungsarbeit leisten. Das war so ein bisschen unser Ziel. Aber es war natürlich schon so, dass dort also auch Hebel in Bewegung gesetzt wurden, die kein allzu großes Interesse daran hatten, dass wir kommerziell irgendwo tätig werden. Und die haben dann auch dafür gesorgt, dass wir das Leben also nicht allzu leicht hatten. Und insofern ist dann aber bei den ganzen Verhandlungen rausgekommen, dass FES über den Einigungsvertrag zusammen mit dem FKS, jetzt dem IAT, und übernommen wurden. Und Dopinglabor Kreischer war noch mit dabei. Und man uns dann sozusagen erstmal eine Arbeitsbasis gelassen hat, ich muss das mal so sagen. Die knallharte Ansage war, wir waren damals 185 Leute und ihr müsst runter auf 50. Naja, da kann man sich vorstellen, dass das nicht ganz einfach war. Weil wir ja auch so aufgestellt waren, dass wir sogenannte Kleinserienfertigung für die Verbände hatten, um die Dinge, die wir entwickeln, auch vervielfältigen zu können. Das brach also alles weg. Übrig blieb der Entwicklungskern und jeder Einzelne von uns musste sich dann die Frage stellen, ja, gehen wir jetzt in die Wirtschaft und machen damit? Oder sagen wir, nee, wir bleiben hier, halten den Kern zusammen und gucken, ob wir hier was in die Reihe kriegen. Und das war dann so ein bisschen meine Funktion. Der Kurt Debus war noch bis 93, also bis unmittelbar nach der Wendezeit, Direktor. Der ist dann aber schon relativ frühzeitig, hat er gesagt, du, ich mach hier kein bisschen weiter. 93 ist Schluss. Und dann lief es jetzt so ein bisschen auf mich hinaus. Und habe dann also auch die Verhandlungen mitführen dürfen, wo es immer wieder um Geld geht und um Kapazitäten und so. Und das hat eigentlich letztendlich insofern geklappt, dass wir also dann zumindest dachten, dass wir die geschafft haben und haben dann 1993 aber durch die Bundesregierung ein KW-Vermerk bekommen. Das ist ein haushalttierischer Ausdruck, der heißt keine Weiterfinanzierung. Das heißt, man wollte uns eigentlich finanzieren, indem man uns das Notwendigste gegeben hat. Wir sollten das Personal weiter abbauen und dann 1995 oder 96 sollte dann Schluss sein.
Warum?
Naja, weil wir einfach keinen richtigen politischen Lobbyismus hatten, außer bei den Spitzenverbänden. Aber die Spitzenverbände hatten ja auch kein Geld. Die mussten ja auch immer erstmal zum Bund gehen und sagen, wir brauchen hier Fördermittel und so weiter und so fort. Also es war ziemlich schwierig, aber es gab eben ganz klares Interesse vom NOK, damals noch Willi Daume, Thomas Bach, die haben da eine große Rolle gespielt. Es gab eine politische Allianz, sportpolitische Allianz, die eben gesagt haben, wir brauchen unbedingt diese FES, die wollen wir weiter erhalten. Das hat dann insofern geklappt, dass man den KW-Vermerk wieder gestrichen hat. Der ist dann 96, glaube ich, weggenommen worden. Und seitdem haben wir uns dann so langsam peu à peu hochgearbeitet, dass ich gegangen bin, 23, nee, halt nicht 23, 2019. Da waren wir, glaube ich, so 83, 84 Leute oder so, ja. So ist denn der Weg gewesen. Und dann aber nochmal die Frage. Ich bin dann seit 93 bin ich dann Direktor geworden. Und wie gesagt, bis Ende 2018 war ich in der Funktion dann hier tätig. Hatte den Nachteil, dass ich natürlich dann den Weg, den man sich hätte ja auch denken können, da geht der Kerl mal woanders hin und guckt mal irgendwo mit dem Wissen, beziehungsweise tritt eine Industriekarriere an oder irgendwas in der Richtung. Ja, der war dann natürlich, hatte mich entschieden.
Ja, ich habe das Jahr nicht mehr so genau im Kopf, auf der Zeittafel habe ich das auch gelesen, da gab es dann auch so ein Konzept zur Privatisierung.
Ja.
Und das wurde dann aber quasi nicht, also offensichtlich nicht weiter nachgegangen. Aber ja. Wie war das? Also gab es da eine reelle Chance, dass es auch?
Ja, also war durchaus. Wir hatten natürlich auch durch unsere Kontakte weltweit Anfragen, meistens aber immer zu bestimmten Personen. Also man wollte nie das ganze System haben, man wollte immer nur bestimmte Personen haben. Und es ist gelungen, die Personen dann also auch trotzdem so ein bisschen zusammenzuhalten. Und letztendlich war das dann also eine ganz haarige Geschichte. Wir hatten ein Privatisierungskonzept geschrieben, damals zusammen mit dem Kurt gemacht. Und da ging es darum, dass die Amerikaner gesagt haben, wir wollen 30 Leute von der FES haben. Und das ist dann letztendlich dann natürlich auch kommuniziert worden. Und hat dann wieder den Effekt ausgelöst, dass die Fachverbände gesagt haben, na, ihr müsst doch wohl nicht ans Ticken. Wir haben da so eine tolle Truppe. Warum sollen wir die uns jetzt hier zersplittern lassen? Und warum sollen die dann letztendlich für unseren sportlichen Gegner arbeiten oder so, nicht in der Richtung? Und letztendlich hat sich ja diese Truppe durchgesetzt, so salopp sage ich jetzt mal, die eben nicht gesagt hat, wir machen die zu. Der Beschluss war ja da, wir machen die zu. Nicht? Und dann war natürlich die Gegenreaktion, na gut, aber ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir dann einfach nach Hause gehen und nur alle traurig sind oder so, nicht, sondern dann müssen wir uns was einfallen lassen. War natürlich extrem schwierig, weil wir ja auch keine Erfahrung hatten mit Marktwirtschaft. War ja so. Nicht? Und man hätte natürlich sagen können, jeder für sich individuell, auch von meinen Leuten aus dem Team, die hätten alle sagen können, wir gehen irgendwo hin. Die wären alle untergekommen. Das war nicht die Frage. Die Frage war einfach, lohnt sich, schaffen wir das, diesen Kern zusammenzuhalten? Ich denke mal, das haben wir ganz gut hingekriegt zum Schluss.
Ich meine, also das ist eigentlich interessant, weil das jetzt auch mal wieder Thema ist, so Privatisierung, gewisse Bereiche in Deutschland auch so. FES ist ja immer noch ein staatliches, also wie steht ihr quasi als Institut da? Ihr seid zu 100% finanziert vom Bund, richtig? Also ihr seid jetzt nicht irgendwie über Spenden oder über irgendeinen Geldgeber extern, sondern alles über den Bund, oder?
Wir haben eine sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung, aber können dann die Jungs nachher noch, ich weiß nicht, ob sie das schon geändert hat. Aber letztendlich ist es so, es gibt noch einen Trägerverein für die beiden Institute, IAT in Leipzig, das sind die Wissenschaftler, Sportwissenschaftler und die Technologietruppe, die FES hier, und die bilden einen Trägerverein, Institut für angewandte Trainingswissenschaften, FES, E.V. bla bla bla. Und da gibt es einen Vorsitzenden, Professor Dr. Martin Engelhardt, der uns sehr gut auch begleitet hat und immer wieder durch die Zeit geführt hat. Und der achtet sehr darauf, dass dieser Verbund auch erhalten bleibt. Macht ja auch Sinn. Nicht, wenn man auf der einen Seite weiß, was die Sportwissenschaft so denkt und ausheckt und auf der anderen Seite die technologischen Möglichkeiten sieht, die man hat. Und das dann kombiniert, hat man schon einen Wettbewerbsvorteil, wenn es richtig gemacht wird. Nicht? Und insofern macht es Sinn. Und das ist eigentlich Basis unserer Existenz. Und dafür gibt es dann diese Fehlbedarfsfinanzierung vom Bund.
Und die FES ist einzigartig, so gesehen, weltweit. Oder gibt es sowas nochmal in irgendeinem anderen Land?
Ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, so viele Sportarten, Sommer- wie Wintersport und alles unter einem Dach.
Also meines Wissens nach ist es nach wie vor ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in der Breite. Mhm. Ja, so.
Jetzt nochmal, Thema Wende ist vorbei. Jetzt dürfen ausländische Konkurrenz darf hier auch nach Berlin kommen, darf sich vielleicht ein bisschen genauer angucken oder hoffen zu sehen, was ihr macht. Habt ihr seid ihr A, schneller kopiert worden? Habt ihr B, nochmal jetzt vielleicht auch aus Westdeutschland positive Einflüsse dann noch bekommen? Sind neue Leute dazugekommen?
Ja, das hat sich natürlich total durchmischt. Nicht? Also meine Vorgänger waren die erste Generation, denn das war so meine Altersdurchschnitt, wir waren die zweite Generation und jetzt sitzt hier am Tisch die dritte Generation und die bereiten schon die vierte Generation vor. Also das ist natürlich so ein Ding, was man gerade in der Entwicklung ja einfach auch wirklich pflegen muss. Man muss schon dafür sorgen, dass man immer wieder neue Impulse kriegt und es geht nur über junge Leute. Die wiederum haben aber nicht so ganz die Erfahrung. Also das muss man dann so ein bisschen versuchen, immer so ineinander überfließen zu lassen. So jedenfalls habe ich das immer versucht zu machen. Und dann wächst natürlich sowas auch weiter. Aber insofern, ich sehe jetzt die Trennung gar nicht mehr. Also das wäre auch völliger Blödsinn, nach 30 Jahren zu sagen oder fast 30 Jahren zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie ein Ding, was ja noch übrig geblieben ist oder so. Ja, das wäre ja völlig falsch. Es geht ja nur darum, dass man aus den Möglichkeiten, die man zurzeit aktuell hat, und da beziehe ich ganz Deutschland an, also Ost und West oder Nord und Süd, wie man will, und das eben zu verknüpfen und dort ein Optimum für den deutschen Spitzensport rauszuholen.
Mhm. Ich frage so ganz konkret nach damals, wie es dann war. Also dann habt ihr mit neuen Sportlern zusammengearbeitet. Ich glaube, Peter Weibel oder was war so ein Name, der
Peter auch Peter Weibel war damals der Bundestrainer, der vom Bund Deutscher Radfahrer eingesetzt wurde, am Anfang mit Wolfram Lindner zusammen. Und so war das eigentlich in jeder Sportart. Hm. Also das Equipment oder die Zusammensetzung der Teams hat sich ja durch die Wende total verändert. Die Sportler sind meistens aufgenommen worden. Da war natürlich auch ein Konkurrenzkampf, logisch, hat auch nicht jedem gefallen. So, und dann sind aus denen, die Trainer waren genau gleiche. Wir hatten da, ich weiß gar nicht, über 3000 oder wie viele Trainer in der DDR. Das ist ja alle dann total zusammengestrichen worden und die Leute mussten ja natürlich dann auch sind ins Ausland gegangen. Auch zum Teil sehr erfolgreich. Mhm. Nicht so? Und das war schon ein ziemlich harter Prozess, der auch in einem oder anderen Fall auch mit großen Einschnitten verbunden war. Aber das Prinzip blieb ja gleich. Mhm. Nicht? Also der Wettbewerb existierte. Und der Wille, im Wettbewerb zu bestehen, der ist ja, das ist ja egal, ob es Ost oder West ist oder so.
Also ihr hattet quasi einfach nur diese kurze Periode, wo ihr Angst um die Existenz hattet, wo irgendwie so diese Marktwirtschaft kam und ihr musstet euch dem irgendwie anpassen. Ihr habt so einen gewissen Druck, hört sich an, so oft verspürt, dass wir auf einmal aufgelöst werden, übernommen werden, dadurch in den freien Markt gehen und nicht mehr irgendwie unter dem Schutzmantel des Staates stehen. Also das war schon so eine Periode, die so wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend war.
Das hört sich ein bisschen einfach an. Es war schon so, dass man sich diese Welt erobern musste. Mhm. Also wir mussten schon dahin gehen und sagen, die kannten uns zwar, aber trotzdem hilft es ja nicht. Man muss ja erstmal miteinander menscheln. Nicht? Also man muss hingehen und sagen, was können wir zusammen machen und so weiter und so fort. Und würdet ihr denn diese Forderung des Machens in Projekte kleiden, damit dann auch der Geldgeber sagt, jawohl, wir konnten mit unserem ganzen System, was wir eigentlich so hatten, überhaupt nicht mehr anfangen, weil das hat ja keinen mehr interessiert. Es gab ja kein Staatssekretariat mehr, sondern wir mussten einfach dann in das Prozedere, was es in der Bundesrepublik gab, da mussten wir rein, wir mussten unsere Projekte beschreiben, wir mussten unsere Projekte einreichen, dann sind sie von irgendwelchen Professoren oder im Bundesinstitut für Sportwissenschaft begutachtet worden und dann wurde gesagt, ja, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. Der Witz bei der ganzen Nummer war eigentlich gewesen, dass wir mit der Begutachtung schon immer 2 Jahre fast gebraucht haben. Und da waren wir schon fast an den nächsten Olympischen Spielen dran und wir haben trotzdem weitergearbeitet.
Aber hattet ihr nicht auch einen Wissensvorsprung? Also ihr ging dann hin, die gucken sich es an, bewerten das. Und sagst du gerade 2 Jahre, gehen irgendwie verloren, aber ihr hattet zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch einfach einen Wissensvorsprung gegenüber der BRD, oder nicht?
Aber deswegen
weil ihr in der DDR ja schon an Sachen gearbeitet habt.
Richtig, aber wir hatten keinen Geldvorsprung. Okay. Das war ja der Problem. Wir mussten ja erstmal sozusagen, musste ja jemand einen Stempel drauf machen, auf das Projekt und sagen, ja, das ist gut, das macht ihr. Und ich habe es bloß so kurz angedeutet, wir hatten ja nicht nur Freunde. Ja. Weil wir traten ja sozusagen auf einmal auch als Konkurrent auf gegenüber anderen technologischen Projekten oder auch Wissenschaftsprojekten, wo wir gesagt haben, ja, wir haben eine Lösung. Die Fachverbände haben gesagt, die Lösung ist gut, die wollen wir. Aber der Herr Professor hat gesagt, das ist Quatsch. So, und dann sagt natürlich der Geldgeber, wenn der, ist ja heute sehr verbreitet, wir lassen uns mal überall beraten, nicht? Und wenn die Summe der Experten sagt, alles schön, dann klappt's, und wenn nicht, dann, ja, dann eben nicht. Mhm. Also das war schon nicht ganz so einfach, und die Zeitschienen, die waren dann also nachher auch ziemlich gaga, muss man wirklich mal sagen. Ja, also man macht das für den Sinn, eine Begutachtung zu machen, wenn ich ein Jahr vor den Olympischen Spielen bin, also Begutachtungsergebnis zu kriegen. So, und kann man dann sagen, nee, jetzt hört er auf oder wie? Nein, geht ja nicht.
Ja, ich finde es einfach so sporthistorisch und allgemein mega interessante Zeit, so was da eigentlich passiert ist. Ja. Was war für dich so in den Jahren, wo du Direktor warst, so die größten Entwicklungsschritte? Also gab es irgendwie so einen Punkt, wo richtig viel passiert ist in Richtung Materialforschung auch, wo ihr so einen Quantensprung vielleicht auch hingelegt habt?
Ich glaube, das kam immer so mit bestimmten Sportarten, die dann halt dazugekommen sind. Ich kann mich also noch erinnern, da war ich gerade frisch Direktor, 93, 94 oder so. Und da kam dann der Raimund Beke vom Bob- und Schüttenverband und Gerd Leopold zu uns ins FES. Das war wieder so eine andere Geschichte, so eine Umkehrung. Die hatten vorher ja Entwicklungsarbeit über die Flugzeugwerft in Dresden gemacht für die Bob-Geschichten. BBG, DDG, Dresden hießen die oder so nicht. Micha, weißt du noch, wa? Und die haben dann gesagt, du, das geht nicht, die verkaufen die ganze Technologie in die Welt. Das war so ein Beispiel, wie es hätte vielleicht auch laufen können mit der FES oder so, ja. Und das wollen wir nicht. Wir wollen unsere spezielle Entwicklung für die Nationalmannschaft haben. Und das müsst ihr jetzt machen, haben die damals mir erklärt. Ich war jetzt Frischling. Und dann ist dann, ja gut, klar, aber wie soll das gehen? Naja, wir sorgen dafür, dass das Statement da ist und dass der Wille da ist. Und ihr müsst für die Innovation sorgen, und Geld kriegen wir schon irgendwie zusammen. Ja, dann haben wir ein Projekt beschrieben und so weiter und so fort. Und was ist daraus geworden? Mittlerweile ist der Bobsport, weil die Frage war so, ich sag mal, eine tragende Säule des FES geworden. Mit Höhen und mit Tiefen, nicht? Und so weiter und so fort. Ich denke mal, ist in der Entwicklung normal. Mhm. Also bei der Entwicklung ist es immer so interessant. Nicht nur die positiven Ergebnisse sind Ergebnisse, sondern auch die negativen Ergebnisse sind Ergebnisse. Und wenn man also von einer Entwicklung verlangt, dass immer nur alles erfolgreich ist, wird es nicht funktionieren. Mhm. Also man muss auch mal mit Rückschlägen leben.
Hast du Sportler, Sportlerinnen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Generationen. Also das ging 88 natürlich los mit der Truppe. Denn natürlich damals auch absolute Helden, in meinen Augen Lutz Heslich oder Michael Hübner, auch Emu Arsch oder so, das waren ja alte Radsportlegenden. Dann ging es weiter mit Jan Ulrich, das ist auch so eine lustige Geschichte. Da musste man unseren Fahrrädern dann die Pinarello-Kleider anziehen, damit die dann auch von Telekom gefahren werden durften. Und speziell im Zeitfahren, und das waren also Dinge, die
Das darfst du ganz kurz ausführen. Also, weil ich wusste es nicht, dass Ulrich bei der Tour de France auch der gewinnt. 97 noch nicht.
97 hat er, glaube ich, noch 24 Zoll gefahren, ne? Kann das sein?
Ja.
Ronny, du bist der.
Okay. Also 98 ist Ulrich auf einem FES mit Pinarello-Lackierung die Zeitfahren gefahren und dann auch.
Ja. 98 hat er die Vuelta gewonnen, ne?
Genau,
ja. Und so gibt es eben viele Beispiele. Kanuten hier, Stefan Ulm, der ist jetzt Bundestrainer im Kanubereich oder so. Ja, das sind Leute, die haben wir betreut, die sind hier ein- und ausgegangen. Das ist ja auch so ein Geheimnis.
Man geht oder
ein offenes Geheimnis, dass die Sportler eben hier auch zu Hause sind, wenn sie das wollen. Mhm. Nicht so. Und den Mehrwert haben die schon erkannt.
Ich würde noch mal gerne direkt bei dieser Pinarello-Geschichte einhaken mit Jan Ulrich. Wie kam die Zusammenarbeit zustande? War das eine Initiative vom Sportler oder gab es da die Verbindung über die Nationalmannschaft? Wie ist die Zusammenarbeit entstanden?
Das war eigentlich immer so, wir haben ja die Nationalmannschaften betreut, technisch. Und Jan war 93, ist er Amateurweltmeister geworden. Und seit der Zeit kennen wir ihn eigentlich. Hm. Nicht, dann war er in der Nationalmannschaft, dann kam der Kontakt. Und das war ja nicht so, dass das nur eine Entwicklung für Jan war, sondern es war ja immer eine Entwicklung für eine Disziplin. In dem Falle war es also Zeitfahren. Und er hat es dann benutzt und ist dann in der Zeit, als er zu Telekom rübergegangen ist, auch für Erik Zabel haben wir also auch spezielle Ausrüstung, Equipment gebaut. Und da haben die dann gesagt, oder nach Wegen gesucht, so müsste man es vielleicht richtig formulieren, ja, dass man eben auch ein FES-Rad fahren kann, weil sie das wollten. Und dann gab es eben diese Möglichkeiten, die sind dann so geregelt worden über den Verband in Absprache, Bundestrainer, Verbandstrainer und so weiter. Und das gab dann diese Möglichkeit und das haben die natürlich gerne genutzt. Andererseits waren die natürlich auch so ausgeschlafen, dass die gesagt haben, wenn wir den Druck aufbauen, dann können wir auch wieder ein bisschen mehr von unseren eigentlichen Sponsoren verlangen oder so, weil denen hat das ja nicht so sehr gefallen.
Ja.
Aber letztendlich hat es doch wirklich super funktioniert. War halt eine typische Win-Win-Situation, sowohl für uns als auch für die Sportler.
Ja, ich habe mir aus dem Vorgespräch ein Zitat hier aufgeschrieben. Da war Fausto ein bisschen fest. Also Fausto Pinarello.
Ja.
Wie lang war dann Jan-Ulrich tatsächlich auf dem Rad unterwegs? Auch noch, wie ich das verstanden habe, bis zur Olympiade dann 2000.
Ja, man muss dazu sagen, es ging also nur um Zeitfahrmaterial, ja, um nichts anderes. Und ich glaube, das war bis 99 oder so. Sydney 2000 ist er, glaube ich, nochmal für den BDR,
ja,
an den Start gegangen im Zeitfahren. Ich weiß ja nicht, was er geworden ist. Und ja, das sind dann immer so Phasen gewesen, nicht die dann.
Ja, genau, Olympiasieger und Zweiter beim Straßenrennen, ne? War das, ja, glaube ich. Oder nee, es hat Straßenrennen gewonnen und ist Zweiter beim Zeitfahren gewonnen, so rum.
Ich glaube, Zeitfahren gewinnt nicht Armstrong.
Ein Russe.
Yekimov.
Yekimov.
Ja, Yekimov, ja.
Der aber irgendwie viel früher gestartet war und da waren noch andere Windverhältnisse oder irgend sowas, ja, war das. War Startgruppe 2.
Das können wir alles mal irgendwann im Podcast besprechen, wenn wir Ulle mal
Also vielen Dank erstmal, Harald, ja, für die ganze Zeit, auch schon zweimal gesprochen und heute den ganzen Tag hier dabei gewesen.
Gerne.
Das Geschichtsbuch wird geschlossen und wir betreten mit Michael Nitsch, seit 2019 Direktor des FES, und Ronny Hartnick, stellvertretendem Direktor und Projektleiter für Radsport, die Gegenwart.
Mein Name ist Ronny Hartnick, bin hier am FES offiziell seit 2005 als Student, spätestens seit 2003, und mein erstes Praktikum durfte ich hier bereits 1998 nach dem Abi machen. Und habe von 2007 bis 2000, ein Jahr noch, nachdem du weg warst, bis 2020 das Projekt Radsport geleitet, verantwortet da oder habe dort alles verantwortet, was zwei Räder hat sozusagen, also ob es im Parabereich oder im olympischen Bereich war, und das dann 2020 an meinen Kollegen Friedrich Schulze übergeben. Jetzt darf ich die Abteilung der Projektleiter, also in denen alle Sportarten hier im FES verhaftet sind, letztendlich durch einen entsprechenden Vertreter, die darf ich leiten.
Und gib mal ein Beispiel,
wo
du gerade dran bist.
Was wir jetzt gerade machen, ist beispielsweise die ganze Vorbereitung für den nächsten Olympiazyklus. Also wir fahren jetzt 24 nach Paris. Und danach gilt es halt, die ganzen Entwicklungen für LA 28 vorzubereiten. Das heißt, wir setzen uns jetzt dort mit dem Geldgeber, mit dem BMI, mit dem DOSB, also Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesinstitut für Sport hin. Die ganzen Olympiastützpunkte sind dabei und diskutieren die Inhalte, die bei uns im FES aus technologischer Sicht bearbeitet werden sollen. Und das ist jetzt so die ersten Ideen werden jetzt gesammelt, die Bedarfe der Verbände werden aufgenommen und wir haben danach die glorreiche Idee, diese Bedarfe, die in der Regel das Mögliche des FES übersteigen, zu sortieren, zu priorisieren mit den Verbänden zusammen und dann versuchen, hier in gute Projekte zu überführen. Wir sind projektfinanziert, das heißt, Harald hat es vorhin schon beschrieben, also wie auch in früheren Jahren schreiben wir Projektanträge, müssen die begutachten lassen, haben dort aber einen deutlich, deutlich besseren Austausch mit den Partnern dort. Das funktioniert jetzt mittlerweile alles auf Augenhöhe, möge es so bleiben.
Ronny hat hier meinen Projektantrag bearbeitet und bewilligt vom Besenwagen aus. Hier nochmal danke an meinen Kollegen Jürgen Thäler, der hat hier den Kontakt hergestellt, die beiden kannten sich und dann ging das hier ganz, ganz flott, danke schon mal.
Sehr gern.
So, und jetzt haben wir hier noch Micha.
Ja, also ich bin der Michael Nitsch, bin noch zu DDR-Zeiten mal als Student mit der Straßenbahnlinie 86, hieß sie damals, durch Grünau, Berlin-Grünau gefahren und habe ein goldenes Schild gesehen, wo drauf stand Forschung und Entwicklungsstelle für Sportgeräte. Und da ich damals versucht habe, Triathlet zu sein im Osten, das war so eine fast verbotene Sportart, war ja nicht olympisch, habe ich gedacht, da musste mal klingeln und habe da geklingelt, war gerade Olympische Spiele in Seoul. Die entscheidenden Leute waren nicht da, wurde mir gesagt, komm mal noch mal wieder, wenn die Spiele vorbei sind und erzähl nicht so viel davon, was, wie dein Studium läuft, sondern mach irgendwie klar, dass du eine Sportmeise hast. Sportmeise heißt bei mir also Fan, ja, aber im Prinzip untalentiert. Also ich bin keiner aus der Reihe der Leistungssportler, die hier auch in den Jahrzehnten ein- und ausgegangen sind. Und dann hatte ich, ich weiß gar nicht mehr genau wie, Kontakt mit dem Harald, der mir dann empfohlen hat, naja, dann nehmen wir dich mal hier so in unsere studentische Reihe auf. Und dann gab es so eine Verträge zu Ostzeiten. Und dann war ich auch im Jahr 89 irgendwann mal bei einer Feier, so und so vielter Jahrestag der DDR. Da habe ich damals noch die FES von innen in Grünau erlebt. Wollte mir damals einen Schnipsel Kohlefaser mitnehmen. Ihr habt heute schon drüber gesprochen, um Gottes Willen, ja, das Material gibt es hier bei uns gar nicht. Ja, ist ja klar, ihr habt von dem Weg gehört. Und genau, und dann kam die Wende und da habe ich dann irgendwann einen freundlichen Brief gekriegt von einer, wie hieß es damals, Kaderabteilung, genau, nicht Personalabteilung, Kaderabteilung, wo mir mitgeteilt wurde, also ja, jetzt aufgrund der Umbrüche, Wendezeit, dein Förderungsvertrag, den können wir nicht in eine Arbeitsstelle umsetzen, aber schönen Dank immer für dein Interesse. Und das hat mich aber nicht so richtig abgeholt und habe dann wahrscheinlich irgendwann wieder Kontakt mit Harald aufgenommen. Wir kommen beide aus Eichwalde, insofern war das jetzt nicht so kompliziert, auch ohne Telefon. Und dann habe ich mich eben wieder beworben und Kurt Debus hat mich damals trotz Einstellungsstopp eingestellt. So, und dann ging es im Prinzip los, dann durfte ich, als Harald Projektleiter Bob auch war, Radsport war, im Radsport arbeiten die ersten 10 Jahre, durfte oder musste, weil meine Liebe war der Radsport und nicht Bob, dann 20 Jahre Bobsport und seit dem Jahr 2019 durfte ich Harald folgen und Direktor des Hauses jetzt sein.
Trotz Einstellungsstopp eingestellt, ich hoffe nicht ehrenamtlich dann.
Nee, natürlich zu einem, ja. Von den Zahlen her noch ein Mittel, also es wirkt ja wie ein DDR-Gehalt. Mhm. Aber ist egal, also es hat sich, Harald hat ja beschrieben, wie wir uns hier entwickelt haben. Insofern bin ich froh, dass ich also seit ewigen Zeiten jetzt hier bin. Also seit dem, glaube ich, 5. Januar habe ich neulich mal nachgeguckt, 92.
Und jetzt bist du?
Jetzt darf ich und muss ich Direktor sein.
Und das mussten wir hier auch nochmal on record haben, natürlich.
Bitte was?
Das mussten wir hier auch nochmal on record haben.
Genau.
Aber ja. Darf ich kurz eine persönliche Frage an euch beiden? Stand es für euch nie zur Debatte in die freie, ja, freie Wirtschaft? Hört sich irgendwie an wie so ein schlimmes Wort, aber halt quasi zu großen Firmen zu gehen und da irgendwie ganz viel Geld mit nach Hause zu nehmen? Weil wir hatten das Thema vorhin schon, wie auch ein bisschen die Strukturen hier bei der FES und ihr seid ja. Ist okay hier alles, aber es ist auch viel Idealismus dahinter. Ne? Also in der freien Marktwirtschaft würde der wahrscheinlich ganz andere Gehälter bekommen und all solche Dinge.
Ich kann ja mal anfangen. Ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, wie ich hierher gekommen bin. Und ja. Das ist vielleicht auch schon ein Teil der Geschichte, warum ich hier bin und warum ich mir Stand heute nicht vorstellen kann, irgendwo anders zu arbeiten. Also wenn sie den Laden zumachen, warum auch immer, werde ich was finden, mache ich mir keine Gedanken. Das hat halt, ich komme selber aus dem Cottbuser Radsport, bin dort Straßenbahnfahrer gewesen, also Straße und Bahn bis zu den Junioren, Anfang Männer, und habe halt meinen damaligen Direktor kennengelernt als Nachwuchsfahrer. Da habe ich kurz erzählt, da war ein Weltcup gewesen, Cottbus 95, 96, gab es 2 hintereinander. Die Jugend durfte dort im Rahmenprogramm ein Punkterennen fahren. Ich glaube, war dort nicht mal schlecht gewesen. Und da kommt mein damaliger Trainer Volker Winkler auf mich zu, dem ich vorher irgendwann mal eröffnet hatte, du, ich glaube, die Riesenleuchte hier im Radsport bin ich nicht, zur Nationalmannschaft wird es nicht reichen. Ja, ja, ich weiß, du schraubst sowieso lieber an deinem Material immer rum. Ich würde gern später mal Maschinenbau studieren und mein Traum wäre es, irgendwie mal was mit Fahrrädern zu machen. Sagt er, na, komm mal mit, ich muss dir mal jemand vorstellen. Und dann, ich habe es wirklich noch vor Augen, saß dort jemand an der Biertischgarnitur mit einem halben Liter. hat sich mit irgendjemand unterhalten und ja, darf ich vorstellen, das ist Harald Schale, das ist der Direktor des FES. So, da habe ich erstmal mehr Puls gehabt als beim Radrennen wahrscheinlich. Wir sind sofort ins Gespräch gekommen und er sagte, na, wenn du soweit bist, schreib mal einen Brief, du kannst auch bei uns mal ein Praktikum machen. Sowas machen wir seit Kürze und das war halt 96 oder so gewesen und dann 98 Abitur gemacht und irgendwann, nachdem ich im Studium so halbwegs Fahrt aufgenommen hatte, gesagt, ich brauche ein Praktikum. Nee, Quatsch, das war ja nach der Schule. Habe mich hier um so ein Grundpraktikum beworben. Das brauchte man halt, um dort sein Vordiplom zu kriegen. Wollte 4 Wochen bleiben. Ich glaube, ich bin 6 oder 7 Wochen dann geblieben, nur mit Teilwerkstatt, weil dieser Spirit mich einfach schon so fasziniert hatte und war mit der Bundeswehr dann ab Oktober irgendwie noch halbwegs vereinbar und also einen Tag davor aufgehört und dort dann rübergegangen. Habe dann im Studium, was zum Anfang alles andere als leicht war, mit ich sage immer Sport und Englisch 1, aber für Maschinenbau relativ ungeeignet, erstmal mein Lehrgeld dort zahlen dürfen. Oder als das ging, habe ich dann wieder Kontakt aufgenommen, Praktika hier gemacht und ab 2003 eigentlich permanent hier. So, und die Frage hat sich für mich eigentlich nie gestellt. Ich wollte dann irgendwann mal über Heiko Salzwedel vermittelt ein Praktikum in Australien machen, in einer Fahrradbude, Teschner Bikes hieß die Firma, hatte er vermittelt und kam dann so im Rahmen meiner Diplomarbeit zu Harald hoch und habe gesagt, naja, will dann nochmal nach Australien, ein paar Monate oder länger, keine Ahnung. Und da guckst du mich so an und sagst, wie Praktikum länger? Ich so, warum? Naja, ich dachte, du bleibst hier. Ist das jetzt ein Angebot? Ja, so und dann nach Hause zu den Eltern, so und so sieht's aus. Mach, die Chance bekommst du nie wieder. Und dann, ja, der Rest ist meine relativ langweilige Erwerbsbiografie.
Ja, also bevor wir gleich zu dir kommen, aber weil du hast ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, wir sind irgendwie rumgegangen in den Gängen, hast du Fahrräder gesehen oder von irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten von der Olympiasiegerin gesprochen, wo du dann irgendwie direkt immer Gänsehaut bekommst. Also ist das auch wahrscheinlich für dich ein wichtiger Punkt, oder diese Emotionen hinter Erfolgen oder wenn du etwas lange entwickelst, Sachen gehen schief, funktionieren auf einmal und dann ist jemand erfolgreich darauf. Das spielt schon auch eine wichtige Rolle, gehe ich mal von
aus. Spielt hier generell eine ganz große Rolle, also nicht nur bei mir persönlich. Das ist also diesen Spirit, den lebt hier fast jeder im Haus. Ich habe dazu lernen müssen, dass es nicht immer nur der Sport ist, der hier die erste Geige spielt, sondern dass es hier auch wirklich Kollegen gibt, für die spielt die Technologie, die technologische Lösung die erste Geige. Und die, wenn ich jetzt beim Sport Gänsehaut kriege, kriegen die halt Gänsehaut, weil sie irgendeine hammermäßige Gabel gebaut haben mit einem CW-Wert von weiß ich was unten oder die Steifigkeit von irgendeinem Rahmen nochmal in die Höhe getrieben haben mit selbstgeschriebenen Optimierungsalgorithmen. Aber halt der Kontakt zum Sportler, und das ist auch ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal dieses Instituts hier. Wir sind extrem nah, wir sind in der Mannschaft. Wir gehören dazu wie ein Physiotherapeut, wie ein Trainer. Das ist was Einzigartiges und das fasziniert mich persönlich extrem und treibt mich eigentlich jeden Tag hier an. Ja.
Ja, ich hatte auch so auf jeden Fall direkt dieses Gefühl, als man hier so durch das Gebäude ist, so hier kommt halt wirklich Sport mit Wissenschaft zusammen und man sieht es halt auch. Ne? Also als Sportler kriegt man ja oft nur das fertige Produkt und hat so gar nicht einen Einblick, was passiert dahinter alles. Und ich kann schon verstehen, wie einen das so catchen kann. Also ich fand das, ich meine, Paul hätte am liebsten hier so ein Ruderboot mit nach Hause genommen. ich kann das schon nachvollziehen, dass man so davon so fasziniert wird und dann eben auch der enge Kontakt mit den Sportlern. Also wir haben hier mehrere persönliche Widmungen heute, glaube ich, in verschiedenen Büros gesehen mit den Sportlern, die dann auch wiederum genauso dankbar sind. Ne?
So geht es hier ganz vielen Kollegen und hier gehen auch wirklich Sportler ein und aus. Also also das Gros hat auch verstanden, dass sie auch Teil der Entwicklung unserer Arbeit sind und letztendlich ist es wertlos, was wir machen, wenn wir kein Feedback von den Sportlern erhalten. Das ist ja auch, wir bauen hier nicht Sportgeräte, sondern wir betrachten das Gesamtsystem Sportler und Gerät und versuchen das zu optimieren mit allem, was dazugehört. Deswegen ist es auch nicht immer nur schlau, einen tollen Fahrradrahmen zu bauen, sondern wir müssen gucken, wie sitzt der Sportler drauf und was für Klamotten hat er an und alles so eine
Geschichte. Ich meine, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das ein interessantes Thema ist. Ne?
Genau, das haben wir im Vorgespräch eben auch mal überhaupt erst auch gesehen und erfahren. Hier wird auch an der Bekleidung geforscht und das eben für, ich weiß nicht, acht Sportarten und das dann so ein bisschen sportartübergreifend, auch die Technologien, das ist schon beeindruckend und effizient. Kurz zu Micha, ich gehe mal auf so ein bisschen so eine zwar langweilige Seite, aber du hast auch, ich komme nochmal auf ein Zitat von vorhin zurück, das ist hier öffentlicher Dienst, es werden Tariflöhne bezahlt und du sagst aber so, ist das hier Tarif oder Weltklasse? Das war ein ganz guter Satz.
Naja, der Satz, den wir so gerne verwenden, und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Harald fand den irgendwie auch eine Zeit lang doof, wesentlich, der entstand schon zur damaligen Zeit bei uns irgendwie. Mhm. Also wir haben irgendwann gesagt, wir betreiben mit den Regeln des Finanzamtes Reinickendorf ein Formel-1-Team.
Das ist gut, ja.
Ja, ja, aber eben nur, wenn man es verbal hört, ist es gut. Das Problem, was da drin steckt, ist, man hat die scharfen Regeln sowieso des deutschen Arbeitsrechts, ist klar. Also wir bei uns hier, es gibt ein Arbeitszeitgesetz, ja, das muss selbstverständlich eingehalten werden. Auch, ich kriege immer wieder jetzt so, wo mich Menschen aus Verbänden ansprechen, aus dem Hochleistungssport, also die, für die das ja keine Frage ist, Wochenende ist Wettkampf und ob da eine Nacht ist oder ob wir dann nach einem Renntag dann über Nacht an den nächsten Startort fahren, wie auch immer. Also man hat teilweise ganz neue Probleme, die man gar nicht, wo man gar nicht denkt, dass die im Hochleistungssport eine Rolle spielen. Und wir müssen dafür sorgen, also die Leute in den Verbänden und wir hier mit unserem Bereich, dass wir also gegen die Kollegen in der Welt, gegen die wir ja antreten bei den Olympischen Spielen zum Beispiel oder Paralympischen Spielen, dass wir besser sind. Und da muss man schon sehr sorgfältig sich überlegen, wie es funktionieren kann.
Stimmt, das ist im Höhepunkt ist ein krasser Balanceakt, ne? Also weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Problem habe mit meinem Rad, dann schreibe ich ja wirklich irgendwie den Verantwortlichen bei Orbea irgendwie eine WhatsApp mal kurz, auch am Wochenende oder mal nach 20 Uhr. Und in der Regel kriegst du irgendwie Kontakt. Das ist bei euch wahrscheinlich zum Teil, reagieren bei euch auch Leute.
Gleich in Grün letztendlich.
Ja, also, genau, aber eigentlich ja normalerweise nicht, weil also halt ne, Regeltarife und ja. Arbeitszeiten und ja. So.
Irgendwas, also aber ja. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie Gewehr bei Fuß stehen, mhm. wenn die Luft brennt. So haben wir das alle mal gelernt, als wir in Sportarten tätig waren. Und so erwarten die das von uns auch. Also hier wird ein ganz enger Doppelpass gespielt, also sowohl fachlich als am Ende auch von einer persönlichen Ebene. Also wenn hier jemand zum Beispiel ein gesundheitliches Problem hat, dann wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Und das wird jemand sein aus dem Hochleistungssport, der sich mit Medizin auskennt. Mhm. Also geht der Ball auch sofort in eine andere Richtung. Mhm. Also insofern macht es eigentlich auch so viel Spaß, wie es Spaß macht jetzt. Also trotz aller Probleme.
Ja. Was sind so, vielleicht die Frage mal an euch beide, was sind so Stories mit Athleten, an die ihr euch besonders erinnert? So, was war das Verrückteste, was ihr erlebt habt?
Bei Harald fällt mir erstmal ein, fangen wir damit an, wilden 90er Jahr. Ich war mit Harald zusammen im Windkanal in Dresden. Und erstmal flog an dem Tag eine Wasserwaage, es gibt Menschen, die sind ordentlicher als ich, mir passiert sowas, diese Wasserwaage lag auf dem Abweiser vom Bob, Dr. Siemens schaltet den Wind ein und irgendwann scherbelt's und die Wasserwaage verschwindet im Windkanal. Und daraufhin lief dann Dr. Siemens mit der Müllschippe und handfeger Müllschippe in den Kanal rein. Das ist ein langer Weg mit einer guten Akustik. Und dann hast du so auf Sächsisch, so ein Scheiße, ja, so ein Mist. So dann, das war der erste Fauxpas des Tages. Der zweite Fauxpas war, wahrscheinlich war es Haralds Idee, weiß ich nicht. Da war die Idee, lass doch mal so diagonal vom Pilotenausschnitt runter bis zum hinteren Abweiser die Seitenwand wegschneiden. Dr. Siemens war aber gerade nicht da. Also sie sagt, getan, war ja unser Bob, also warum und nicht, schneid ab. Mit dem Trenniger abgeschnitten, dann kommt Dr. Siemens zurück, flippt komplett aus. Ihr könnt doch hier um so eine Uhrzeit einen Trenniger nicht benutzen. War hier Funkenflug, jetzt müssen wir hier 8 Stunden Brandwache stellen. Und geendet hat dieser skurrile Tag, mit Steuergeld wird sparsamer umgegangen. Also hatte ich mit Harald ein Doppelzimmer. Wir lagen also im Doppelbett, hatten eine Flasche Bier auf der Brust und guckten Udo Lindenberg. Soweit war die Geschichte okay. Harald schlief aber eher ein und Harald schnarcht manchmal.
Ich habe mal überlegt, mir sind drei Sachen, sind mir eingefallen, was Lustiges zum Anfang. Wir hatten Test Frankfurt-Oder, unter anderem Christine Muche ist damals noch gefahren, Sprinterin, Kairin-Weltmeisterin, Bordeaux gewesen, glaube ich, war das. Die hat ein neues Rad von uns bekommen, ich habe das zusammengebaut dort vor Ort alles, Sattelstütze muss bei uns immer so mit Sägen angepasst werden, gib ihr das Rad, sie fährt los, fährt so unten auf der Côte d'Azur noch rum und guckt mich so an und sagt, ja, irgendwie fährt sich das komisch, es lenkt sich auch komisch, so komm Mädel, laber nicht, fahre, also auch man bemüht sich auch immer, einen normalen Austausch auch zu gestandenen Sportlern zu haben, weil, ja, ist wichtig. Sonst fliegen sie irgendwann mal weg. Dann ist sie gefahren und kommt wieder runter und sagt, ey, tut mir leid, ich bin noch nicht blöd. Ja, wir haben auch ein bisschen was an der Lenkgeometrie verändert, kann schon sein. Sie fährt nochmal hoch und schiebt mir irgendwann so ähnlich wie dein Kollege dann das Rad entgegen und sagt zu Ronny, damit kann man nicht fahren. Irgendwas haut hier nicht hin. Sag ich, ja, ich gucke mir das nochmal an. Imbus angesetzt, Lenker hochgenommen. Stellt fest, ja, die hat ja halt auch keine Steuerlagerschale unten im Rahmen drin gehabt. Ne? Und das war mir dann schon mega peinlich gewesen. Konnten wir dann gemeinsam sehr gut drüber lachen.
Das verheimlicht.
Ich habe es nicht verheimlicht. Also ich habe es ihr dann schon gesagt und wir mussten beide abfeiern. Sagt, du, ist mir noch nie passiert in meinem Leben. Sorry, aber ja. Aber ich habe halt den Grund erstmal nicht bei mir gesucht in dem Augenblick. Ne? Und dann, was fachlich inhaltlich total toll war, das war, wir haben dieses Positionskonzept, von dem ich euch erzählt habe, haben wir so nach 2012 angefangen zu entwickeln, auch also wirklich auch aufgrund der Erfolglosigkeit im Männerbereich, im Verfolgerbereich.
Positionskonzept heißt jetzt Position auf dem Körper auf dem Rad.
Zeitfahrposition auf dem Zeitfahrrahmen, warum sitze ich wie, welche Möglichkeiten gibt es, das Reglement, welches ja dort auch Bestand hat, anders zu interpretieren und welche Freiheiten kann ich mir denn irgendwie schaffen. Da hatten wir halt unter anderem durch Zuhilfenahme des jetzigen Projektleiters Friedrich Schulze, Fritz und einem Studienfreund von ihm, Ingmar Junge-Nickel, der war später bei, der hat hier sein Praktikum gemacht, ist dann zu Specialized gegangen, auch sehr erfolgreich in den USA dann gewesen. Mit dem haben wir das erarbeitet und ich hatte dann irgendwann eine Positionsoptimierung mit Maximilian Levy in Frankfurt auf der Bahn. Er hat abends 6-Tage-Rennen gehabt und hat gesagt, ich habe noch mal Zeit, wir können uns Vormittag da noch mal treffen in Frankfurt. Ich muss ein bisschen ausschlafen wegen 6-Tage-Rennen, dann treffen wir uns dort. Ich so, alles klar. Wir alles vorbereitet, gemacht, getan. Und das haben wir in dieser neuen Form zum ersten Mal mit ihm gemacht. So, und hat halt mit der Kopfposition, Schulter, Arme, alles Mögliche zu tun gehabt. Er ist einer derjenigen, den man heute bestimmt immer noch, obwohl jetzt kein aktiver Radsportler mehr ist, dem kannst du sagen, fahr so und so die Rundenzeit, der fährt die, ohne irgendwo hinzugucken, auf die Zehntel genau. Also mit dem macht es auch Spaß, Messungen zu machen. Wir messen das in relativ hohen Geschwindigkeiten, also nahe der Wettkampfgeschwindigkeit. Er hat das alles gemacht und auf diese Empfehlung, die wir halt hinausgesprochen haben, mach mal dies, mach mal jenes, sagt er so, ich merke ja schon, also ich spüre ja, dass ich schneller bin, da brauche ich nicht mehr auf den Powermeter oder auf die Messkurbel von uns zu gucken. Oder das ja, hat ihm letztendlich richtig geholfen. Er fährt abends 6-Tage-Rennen, Rundenrekord und schickt mir dann im SMS mit seiner Zeit persönliche Bestzeit. Also ist noch nie vorher schneller gefahren, weil er sofort versucht hat, das, was wir ihm angeboten haben, in die Realität umzusetzen, das anzuwenden, hat es verstanden. Physikalische Zusammenhänge werden dort auch, versuchen so früh wie möglich bei den Sportlern auch damit anzufangen, damit die das verstehen, diese Zusammenhänge. Ist bei ihm alles angekommen und hat sich für mich irgendwie bestätigt, er ist halt Profi. Also der braucht das. Ist ja zum Schluss vielleicht auch eine existenzielle Frage, wie lange kann ich diesen Sport noch ausrichten? Und ich weiß, Monate oder ein Jahr später hat er gesagt, an dem Tag dort in Frankfurt-Oder habt ihr mit eurer Arbeit dazu beigetragen, dass ich nochmal eine Runde gedreht habe. Er wollte eigentlich seine Karriere schon beenden, weil es nicht mehr weiterging, weil er sich am Limit seiner körperlichen Leistungsfähigkeit irgendwo befand. Aber halt diese Push durch die Aerodynamik, die hat dann nochmal richtig was gebracht. Und das macht einem natürlich dann echt Spaß und auch stolz mit dem, was man hier erreichen konnte für ihn.
Jetzt erzähl noch die Geschichte, wo ihr das im Anschluss an diesen Wettkampf getestet habt oder die Testfahrt machen durftet.
Mit Fritz? Ja. Ja, das ist auch eine geile Nummer gewesen. Dieses Positionskonzept, wie bringst du Sportlern bei, dass es ganz wichtig ist, auf seine Position zu achten. welchen Einfluss hat das auf meine Leistungsfähigkeit, auf meine individuelle Leistungsfähigkeit. Und mit Fritz hatten wir das, wie gesagt, in etlichen Testreihen ausprobiert, gemessen und wir wussten eigentlich genau, was geht, was nicht geht. Es war aber relativ unkonventionell, wie der Sportler auf dem Rad sitzt im Vergleich. Also heute ist das Usus, das kann ich heute in jedem Zeitfahren kann ich das sehen. Aber wenn man auch alte Bilder von Ulrich sieht, Lenker relativ extrem tief, trotzdem der Kopf relativ negativ hoch. Und du hast da so ein riesen Loch quasi zwischen Kopf und Arm. Das wollten wir halt wirklich rausbekommen. Und Fritz sagte dann irgendwann, ich hätte echt mal Bock, so in einem richtigen Wettkampf mal zu fahren. So, du, kein Ding. Also da, Frankfurt ist unsere Heimat, die Frankfurter Radrennbahn. Da ist eine Omniumsmeisterschaft am Ende des Jahres. Omnium besteht halt unter anderem aus einer Einzelzeitfahrt, 3000 Meter, ja. 4000 Meter, ja. Omnium waren es gewesen. Das kriegen wir hin. So, Carsten Bergemann, Nachwuchstrainer im BDR, sagt, du hier, kriegen wir das irgendwie hin, das Fritz dann nochmal im Anschluss, wenn ihr fertig seid. Ja, nee, nicht im Anschluss, den ziehen wir gleich mit rein und verkaufen das hier als Testfahrt vom FES irgendwie. Und da setzt er sich halt als Hobbyfahrer, das muss man sich wirklich als gut trainierter Hobbyfahrer, setzt sich auf sein Fahrrad, hat einen riesen Latsch drauf, einen riesen Gang. Ich weiß nicht, was für Übersetzung das war, aber die unterscheidete sich halt doch schon deutlich von dem, was zu diesem Zeitpunkt in der Nationalmannschaft gefahren wird oder halt generell im Radsportbereich dort. Und den kannte natürlich auch keiner. Wie hatten der überhaupt seinen Helm auf? Also sieht das schon komisch aus. Und dann, Peter Müller würde sagen, trüffelte er da so los. Also mit einem riesen Gang, fährt nur Wellen am Anfang. Schwarze Linie kannte er gar nicht. Also es ging irgendwie zwischen Côte d'Azur und
Leute gucken schon komisch.
Die gucken schon alle haben sie angefangen zu lachen. Der BSGer so nach dem Motto. Aber irgendwann kriegt er Schwung, hat seine Position gefunden, hat den Kopf unten. Ich habe sowieso gefragt, wie siehst du denn unterwegs was? Das geht doch gar nicht. Na, ich brauche ich ja auch gar nicht. Ich höre doch, wenn die Kurve kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er fährt dort eine 4,35 und ist damit unter die besten 10 gelandet oder unter den besten 10 angekommen in diesem Wettbewerb. Also Zeitfahrdisziplin im Omniumswettbewerb. Und dieses Lachen zum Anfang von dem Wettbewerb, das drehte sich komplett um. Die haben alle geguckt, die Köpfe drehten sich noch. Was macht denn der? Und Wahnsinn, wie der es macht, wie der auf dem Fahrrad sitzt. Und das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, um dem Sportler zu vermitteln, also auch mit wenig Leistung kannst du extrem effizient fahren, wenn du gut auf dem Rad sitzt. Und das war für uns auch so ein Door-Opener gewesen, um dieses Bewusstsein, diese Sensibilität also zur Aerodynamik dort irgendwie ein bisschen zu vermitteln.
Hattet ihr das damals auch verdeutlicht? War dann Wattmesser dran? Konntet ihr das in Verhältnis setzen zu den anderen?
Wir haben Messkurbel alles dran gehabt und die ich habe es jetzt nicht im Kopf, die Werte, aber wenn wir ihn jetzt fragen würden, der könnte dir das alles noch vorbieten. Sein Ziel war immer gewesen, meine 4,30 zu fahren, aber er hat dann so viel mit seiner Diplomarbeit zu tun gehabt, da ist der Ranzen dann noch wieder ein bisschen größer geworden. Also irgendwann hat er sich dann
verabschiedet. Ist ja wahrscheinlich sogar aerodynamisch gar nicht langsamer.
Ja. Das Thema hatten wir heute schon, aber das dann eher im weiblichen Bereich anzusiedeln, was extrem aerodynamisch sein kann. Ja. Ich habe noch mein emotionalstes Erlebnis, das kann ich vielleicht noch wirklich sagen. Da ist Theo Reinhardt, Roger Kluge, Madison-Rennen und die werden Weltmeister. Zum ersten Mal, da war ich halt mit dabei gewesen, bin oben auf der Bande, an der Bande oder im Zuschauerbereich gelaufen, habe Fotos gemacht und sehe nur, wie dort Roger Kluge den jungen Theo Reinhardt quasi wie, also nicht, er wird es mir nachsehen, wie einen nassen Waschlappen um die Bahn schleudert. Der hat nur noch Dresche gekriegt. Der ist für Gott und Vaterland, der arme Junge, aber die waren halt vorne gewesen, die haben das verteidigt, die sind zum Schluss Weltmeister geworden. Das fand ich ganz toll, aber für mich das eigentlich Krasse war genau ein Jahr später, ich kann jetzt nicht mal sagen, wo das war, wo die quasi den Titel verteidigen und ich sehe die beide wieder dort Radfahren und wie sich ein Theo Reinhardt in diesem Jahr fahrerisch so gesteigert hat, also so entwickelt hat und wie der wie selbstverständlich dort mit dem Roger Kluge vorne rumgestrahlt ist und dort die Wertung gewonnen hat, aber auch so vom Fahren her und Madison ist ja sowieso nach dem Vierer die geilste Disziplin, die es überhaupt gibt. Da war ich schon richtig angefasst gewesen. So. Und dann gehe ich dann runter ins Fahrerlager und habe echt zu kämpfen, weil ich war so gerührt gewesen, aber konnte noch alles zusammenhalten. Und dann kommt mir Sven Meyer entgegen. Wir gucken uns beide an, wir haben genau das Gleiche gedacht. Ja, und immer fängst du an zum Flennen. Und das war zum ersten Mal im Radsport, dass ich so eine emotionalen Ergüsse dort quasi hatte. Und ihm ging es genauso. Und das war der Hammer. Und das ist mir vorher noch nie passiert. Aber auch aufgrund einer sportlichen Leistung von zwei Leuten, die sich dort einfach nur mördermäßig in die Fresse gehauen haben, aber sich selbst halt extrem weiterentwickelt haben. Und das ist nach wie vor, ich glaube, bei mir Top 3 nach wie vor, ja.
Wir haben vorhin hier wir haben eine kleine Präsentation von euch bekommen und da war auch das Beispiel angefügt mit dem Frauenvierer. Den Startpunkt, wo ihr irgendwann angefangen habt, wo sie erst zurücklagen, 2016, dann über die Jahre immer schneller geworden und dann ist er gekrönt mit 2021, werden sie Olympiasiegerin. Wie war das Projekt? Also es war ja wahrscheinlich auch einfach ein Projekt für euch, oder? Also ich meine, ihr wusstet ja, okay, du hast mir erzählt, Patrick Moster kam an und sagt hier, wir müssen hier all in gehen, ja, wenn wir da irgendwo wieder hinkommen. Die Männer sehen ja leider immer noch nicht so aus, als wenn sie eine Medaille holen könnten, wenn man realistisch ist. Bei den Frauen ist ja wieder der Fall, dass eine Medaille gut möglich ist. Ich weiß nicht, Olympiasieg könnt ihr wahrscheinlich besser einschätzen, aber wie war für euch so der Weg bis 2021? Vor allem auch mit dem Jahr, Jahr Verzug für euch. Man plant ja alles auf 2020. Und dann auf einmal ist so ein Jahr Verspätung. Hat das irgendeinen Einfluss auf euch? Oder?
Das hatte, also klar, der Zyklus, wir arbeiten ja immer in Olympiazyklen, also von einem olympischen Event zum nächsten, das dann im FES generell verteilt immer auf Sommer und Winter. Also alle zwei Jahre haben wir neue Olympische Spiele sozusagen. Das mit den Mädels war schon krass gewesen, weil man muss sich vor Augen halten, dass sie 2016 in Rio, ich glaube, im Vorlauf letztendlich dort Letzte geworden sind und letztendlich keinerlei Mitspracherecht bei irgendeiner Medaillenvergabe dort hatten. Wir dann halt auch im Zuge der Planung für den neuen Zyklus überlegt haben, was machen wir da, wie viele Ressourcen steckt man dort rein, und das ist auch wirklich Patrick Moster zu verdanken. Ja?
Kurz reingegrätscht, konntet ihr oder zum Start dieses Projekts, du wirst das jetzt gleich sagen, es ist Patrick Moster zu verdanken, dass ihr auch da den Nachdruck bekommen habt, konntet ihr da schon direkt sehen, wo die Verbesserungsgründe sind, warum die auch Letzte da werden im Vorlauf?
Also
hat natürlich mehrere Faktoren.
Das war die physische Leistungsfähigkeit, ja, der Sportler. Die Zusammenstellung war dort sicherlich auch noch nicht optimal. Da ist eine Lisa Brennauer ist dort nicht mitgefahren beispielsweise. Das ist das eine Thema, aber wir können uns zu den technologischen Sachen, können wir uns äußern. Und da hast du sicherlich gesehen, wo Defizite sind, also halt in der Position beispielsweise, aber auch beim Material konnte man noch was rausholen. Und wir hatten ja das Positionskonzept in erster Linie eigentlich für den Männerbereich mitentwickelt, in dem Wissen, dass dort auch noch viel Luft nach oben ist, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Haben dann aber sukzessive eigentlich nach 2016/17 angefangen, erstmal mit diesem Positionskonzept dort zu arbeiten, weil damit definitiv erstmal am meisten rauszuholen ist. Und haben dort mit Coffee, aber auch Sven Meyer halt wirklich Leute im Verband gehabt, die das mit Nachdruck auch gefordert haben. So, das ist wir sind ständig nach Frankfurt gefahren, haben Messungen gemacht und die Mädels immer weiter, also in dieses aerodynamische Leitbild hineinzubekommen. Und da reagiert aber auch jeder unterschiedlich drauf. Also wir haben da eine Franzi Brause, eine Mieke Kröger, die sich erstmal von der Statur schon massiv unterscheiden. Und wie gestaltest du sowas dann halt als kompletten Vierer am besten? So, das waren so Fragestellungen. Und das hat sich über die Jahre dann halt immer weiter verbessert, also auch messtechnisch nachweisbar verbessert. Das ist für uns immer Grundlage, wenn wir irgendwas machen. Harald hat es vorhin angesprochen, es muss einen technischen Effekt haben. Es muss für uns messtechnisch nachweisbar sein, dass wir hier eine Veränderung in die eine oder andere Richtung eingeschlagen haben, um da wieder schlauer draus zu werden. Und da entwickelte sich schon, also auch diese Beziehung zu den Sportlerinnen, die fühlten sich immer besser abgeholt. Wir haben uns das alles auch erklärt, was wir dort machen, warum wir es machen. Und dann kamen halt verschiedene technologischen Komponenten, Rahmenkomponenten noch dazu. Wir haben dann irgendwann Laufräder noch ausgetauscht, die deutlich leistungsfähiger waren. Wir haben die neue Gabel ist bei dem 16er Rahmen dann reingekommen, die einen massiven Einfluss auf die Aerodynamik hatte, hatten uns so vorher wirklich nicht vorgestellt. Mit Helme sind wir bei geblieben, weil wir echt keine Verbesserungsmöglichkeit gefunden haben. Wir haben da über ein Jahr eine Diplomarbeit von Fritz drüber laufen lassen. Wie kann man diese Helmgeschichte noch optimieren? Da müsst es euch mal angucken, was dort auf dem Schrank oben alles liegt. Das haben wir jetzt wieder in ähnlicher Form gefunden, diese Konzepte. Aber ansonsten war es dann eine Aneinanderreihung von stetigen Verbesserungen einzelner Bauteile, die letztendlich nur mal die technologische Seite betrachtet, dazu geführt haben, dass sie halt leistungsfähiger geworden sind. Dazu kommt aber dann halt auch diese persönliche physiologische Leistungsfähigkeit und dann aber auch diese Taktik, die sie dort gefahren sind, mit Mieke Kröger beispielsweise. Also eigentlich eine vermeintliche Schwäche einer Fahrerin zum absoluten Vorteil ausgebaut, mit der Taktik, mit der sie dort gefahren sind und die auch ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal war.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Ja. Man hat Mieke als Startfahrerin losfahren lassen und dann auch quasi all out fahren lassen und sie direkt raus droppen lassen.
Also die Mädels haben mir irgendwann mal erzählt, wie das abgelaufen ist, also wie sie in Frankfurt Trainingslager gehabt und Mieke ist halt ständig hinten rausgeflogen. Die konnte diese Leistung nicht treten, was die Mädels dort gemacht haben. Und irgendwann sagt sie, ohne Beisein des Trainers, Mädels, ich habe da eine Idee. So, was haltet denn ihr davon, dass ich könnte ja anfahren, könnte den Vierer richtig auf Geschwindigkeit bringen und ich gehe dann einfach irgendwann raus und ihr fahrt das Ding zu Ende.
Mieke ist sehr groß, viel Windschatten.
Genau, also ist von der Körperstatur, also ja, deutlich größer als alle anderen, die dort fahren, muss man einfach so sagen. Und da haben die Mädels gesagt, ja, könnten wir ja mal überlegen. Lisa Brennauer war das so ein bisschen Teamführerin. Lass uns mal mit Corfi drüber sprechen. Und dann haben die sich miteinander unterhalten und auch offen dem Ganzen gegenübergestanden. Ja, lass uns das mal probieren. Und daraus ist dann halt diese Taktik gefahren. Also der, ich sag mal, der Lanz Bulldog, der dong, 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 dong immer schneller wird. Und irgendwann, wenn die ganze Kiste im Rollen ist, dann irgendwann rausgeht und der Rest war Olympiageschichte gewesen, ja.
Ja, du hast gesagt, leistungsfähiger, man kann es präzisieren, Weltrekord.
Mehrfacher Weltrekord in den Vorlaufen und bis hin zum Finale, genau.
Aber jetzt finde ich ein interessantes Thema, wir werden ja irgendwann Coffee auch nochmal einen Podcast haben, aber das hat man ja auch schon bei den Briten gesehen, dieses Privatteam damals, unter welchem Namen sind sie gefahren? What?
Hub, oder?
Hub.
Ja, genau. Und mit dem Dan Bingham, der jetzt auch Ingenieur bei Ineos Grenadiers ist, aber gleichzeitig auch im britischen Vierer fährt, der hat ja auch ungewöhnliche Taktiken wurden da angewandt. Mhm. Und ich finde, das hat man bei den Frauen auch gesehen, dass sie komplett andere Dinge probiert haben. Und es war in dem Frauenbereich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht normal, dass man wirklich rumexperimentiert hat. Ja. Zumindest, was man auf der Bahn gesehen hat. Ich erinnere mich auch noch, wie ich beim Weltcup oder WM hier in Berlin war und mir das live angeschaut habe. Ja, und es war schon anders als bei anderen Frauenteams. Mhm. Da sind sie ja auch damals dann direkt Weltrekord gefahren damit. Ja, war schon eine geile Geschichte. Ja.
Das war eigentlich der Weltcup, die WM in Berlin. Das war so das Erste, wo die Selbstbewusstsein bekommen haben, wo sie gesehen haben, wir können das. Also wir kriegen das hin. Ich glaube, da haben sie sich noch zerschossen irgendwie. Da ist doch noch Material richtig kaputt gegangen von uns, wo sie sich irgendwie gegenseitig nochmal umgefahren haben. Irgendwas war dort gewesen. Aber dort haben sie gesehen, wir sind grundsätzlich auch von der Leistungsfähigkeit, können wir ganz vorne mitfahren. Die Frage ist, wie konservierst du das bis zu den Olympischen Spielen, die dann auf, also WM war vorbei. Ich weiß es ganz genau, weil ich hatte danach mal ein bisschen frei. Und der erste Montag nach der WM war, glaube ich, Lockdown dann gewesen. Und Olympische Spiele werden verschoben. Haben uns hier auch angeguckt, wie kriegst du das jetzt konserviert? Aber sie haben es hingekriegt. Im Gegenteil, sie haben es noch weiterhin ausgebaut, ihre Taktik noch weiter verfeinert und auch in dem Wissen sich dann wirklich auch, glaube ich, viel in Frankfurt eingeschlossen und nur noch für dieses Projekt trainiert, ja.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein Thema kommen, was so ein bisschen damit auch zu tun hat. Wir haben ja gerade gehört, wie viel Anteil die Technik an so einer Leistung letztendlich hat, um Olympiasieg einzufahren. Und da komme ich jetzt auf so eine Frage, die gibt es eigentlich schon wahrscheinlich, solange es den Sport gibt. Ja, wie viel Manpower, wie viel Maschinenpower soll es so geben? Im Radsport gibt es so dieses konkrete Beispiel, oder vielleicht haben wir auch eben so ein bisschen aus der Historie gelernt, ne? Als dann die ersten Einschränkungen auch vom Regelwerk kamen, gab es ja das große Duell Chris Boardman gegen Graham Obrey und dementsprechend ja auch ein massives Einschreiten der UCI zum ersten Mal. Was ist erlaubt, was nicht? Und damals, glaube ich, hat die UCI dann auch so gesagt, ne, es geht um die Leistung des Menschen und nicht der Maschine. Mhm. So, und jetzt komme ich natürlich aus einer Disziplin, Straßenradsport sind auch vielleicht eher so die Romantiker unter denen, sind jetzt nicht so ganz der Wissenschaft verbunden. Sieht man ja auch heute immer noch, dass Leute teilweise Material fahren, wo man sich fragt, okay, warum? Aber jetzt hab ich mal hier ein paar Ingenieure am Tisch sitzen, so wie seht ihr das Ganze? Wie weit sollte eine Technik oder das Sportgerät Einfluss auf die Leistung haben? Und findet ihr das fair, was ihr macht, so in dem Sinne, ne? Also wie steht ihr dazu?
Ich würde es mal versuchen. Also erstmal ist ja klar, wir wollen den Sport fair haben. Punkt. So allgemein als Ansatz. Jetzt reden wir heute viel über Fahrräder oder Bobs oder Boote, je nachdem. Fairness oder bessere Möglichkeiten fangen ja auch schon an ganz anderen Stellen an. Also die Qualität der Trainer. Haben die eine scharfe Ausbildung erhalten? Wie viele Sporteinrichtungen hast du? Also zum Beispiel beim Bobsport, Königssee ist gerade kaputt, wird wieder aufgebaut. Aber wir haben 4 Rodel- und Bobbahnen in Deutschland. Das ist einmalig. Die Qualität der Trainer, der Ärzte. Also das heißt, wie immer im Leben, das ist ein Kampf zwischen den Systemen, die vieles zur Verfügung haben, die am Ende um Gold fahren, muss man klar sagen. Okay, und was das Sportgerät betrifft, da ist ja nur die, also wir sagen manchmal so, wir wollen ja nicht gegen Deppen gewinnen. Das heißt, wir wünschen uns wirklich, dass wir harte Gegner haben, wo es wehtut, wo es schwer ist, an denen vorbeizufahren und wo man danach aber auch richtig feiern kann. Und wenn man Zweiter wird, auch mit einem guten Gewissen dem anderen gratuliert, weil man weiß, hey, wir wissen genau, was dahinter steht. Wenn ihr uns schlagt, boah, krass. So, also ist ganz schwer zu sagen, ja. Und am Ende ist es so, wenn jemand nach den Prozentzahlen fragt, dann ist meine Ausrede immer, es fahren 2 Sportler aufs Ziel zu, beide haben genauso gut trainiert, sind genauso gesund, hatten das gleiche Frühstück und dann gewinnt der mit dem besseren Material. Weil es ist manchmal so, es gibt ja in den Generationen der Sportler, manchmal gibt es ja welche, die sind den anderen, also ihrer internationalen Konkurrenz, so weit überlegen. Ja, es ist ganz egal, in welches Boot der sich setzt, welches Fahrrad der nimmt, der gewinnt. So, sowas gibt's. Und insofern
steht Pogacar.
Ja, gerade. Wer auch immer. Oder zu manchen Zeiten André Lange oder Francesco Friedrich in Bezug auf Bob. Es gibt einfach Situationen, da kann auch ein Francesco Friedrich, und das wird er dann eben auch in einem Wallner-Bob-Weltmeister, finden wir natürlich extrem blöd. Und da haben wir hart dran gearbeitet, dass es wieder anders ist. Er wird im FES-Weltmeister und Olympiasieger. Also insofern, das ist ein spannender Kampf. Und ich finde, wer diese Sportarten verfolgt, der hängt ja meist an allen Facetten. Ja? Ernährung, Position, Fahrräder, Trainingsmethodik. Also das alles ist doch ein Riesenkomplex. Und wenn man also versucht, eins dieser Bauteile oder Bestandteile künstlich rauszunehmen über ein schärferes Reglement zum Beispiel. Das endet immer damit, dass danach wieder die gleichen gewinnen. Und unsere Erfahrung ist, also nehmen wir mal, du hattest gerade gesagt, Obrey und Boardman, der also meine Interpretation, der Obrey konnte mit wirklich tollen, innovativen, aber nicht so ganz kompliziert umzusetzenden Ideen sich Siege und Rekorde holen. Und wenn du das Reglement ganz eng strickst, dann sorgst du dafür, dass nur noch Leute mit richtig viel Kohle Vorteile Material erzielen. Und das kann man ja nicht wollen.
Ja, also auch da, ne, kann man Frauen, Nationalmannschaft, den Vierer auch mal wieder vorziehen, weil wenn du die mit dem britischen Vierer vergleichst, wo der ganze Verband ein ganz anderes Budget hat, also da reden wir von ganz anderen und auch, klar, die entwickeln auch ihre eigenen Räder und so, aber da war ja auch ein gewisser Innovationswille innerhalb dieses Teams da. Ja, Trainerstab bei euch, bei den Fahrern. Alle wollten irgendwie so die Extrameile gehen. Und das ist ja das, was du auch gerade meinst. Ne? Da kann man vielleicht auch mal irgendwas aus dem Hut ziehen und sich einen Vorteil verschaffen und dann dadurch wieder irgendwie ein Gleichgewicht herstellen. Als wenn jetzt immer nur die, keine Ahnung, die Nation, die meiste Kohle haben, immer erfolgreich sind. Das ist ja auch nicht der Fall. So,
sowieso nicht, ja. Genau.
wir haben einen ganz klaren Auftrag und das ist und der Auftrag ist, dem Sportler die technologisch bestmögliche Unterstützung im Rahmen eines geltenden Reglements zu bieten. Und diesen Auftrag, den kann sich jede Nation annehmen. Es ist ja nicht das FES-Rad, was jetzt den Riesenunterschied macht, muss man sich ganz klar vor Augen führen, sondern ist das Gesamtpaket und das besteht zum größten Teil aus der Position und aus diesem, wir sprechen auch immer ganz gern aus diesem Performance-Paket, welches wir hier kreieren. Natürlich haben wir jahrelang zu den Briten geguckt, was dort abgeht, wie viel Kohle die dort haben, wie viel dort investiert wird und das erfüllt dann schon einen mit Genugtuung, mit Verhältnis, also ist alles viel Geld, das ist klar, aber mit übersichtlichen Mitteln trotzdem diesen Erfolg herausgefahren
zu haben. Die ja dann zum Beispiel auch mit freie marktwirtschaftlichen Unternehmen wie Lotus zusammenarbeiten.
Ja.
Dann kommen wir doch zu dem wichtigen und vielleicht abschließenden Punkt hier, der euch wichtig ist und der auch super interessant ist, nämlich Thema Waffengleichheit weiterhin und Thema Politik. So, ihr beide, könnt da jetzt gleich nochmal Stellung zu nehmen. Es muss jedes Jahr um Fördergelder wieder gekämpft werden hier. Also da ist nicht wie das Beispiel jetzt gerade bei den Briten einfach das Budget da, ein Unternehmen wie Lotus einfach zu beauftragen mit solchen Sachen, was garantiert wesentlich teurer wäre als das, was hier vom Stapel läuft, sondern ihr müsst eure Projekte einreichen, die müssen bewilligt werden, aber es gibt auch, glaube ich, jedes Jahr wieder oder jede Legislaturperiode, ich weiß es gar nicht, ein Gesamtbudget, was da verabschiedet werden muss.
Schön. Naja, es ist ja so, also wir befinden uns halt bei der öffentlichen Finanzierung. Und die Tatsache ist, es gibt einen jährlichen Staatshaushalt, der beschlossen wird. Es gibt ein Gesetz, schließt der Bundestag. Also die.
Ja, war jetzt ein bisschen in Schlagzeilen auch dieses Jahr, der jährliche Staatshaushalt.
Ja, genau. Also bei der kann man sich vorstellen, wenn man 30 Milliarden sucht, kann es natürlich auch mal für uns Probleme geben. Letztendlich ist es so, dass wir unabhängig von der eigentlichen Situation, also ist es mein Bestreben oder unser Bestreben, eine Situation zu erreichen, dass wir eine nachhaltige, sparsame Finanzierung haben. Soll heißen, so wie im letzten Jahr, also für mich persönlich, als der sich hier auch verantwortlich fühlt für die Familien, die also ja hier ihr Geld bekommen in Teilen, ja. Also wenn es 90 Personen sind, sind es 90 Familien, ja. Und da holt mindestens einer der Familie, verdient hier sein Geld und möchte eine soziale Sicherheit haben dafür, dass er hier so eine geile Arbeit abliefert. Und daran arbeiten wir halt extrem hart mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir im BMI haben, Verwaltung und vor allen Dingen auch im parlamentarischen Bereich. Und da bin ich wirklich dankbar für, da sind die Ohren offen. Da hat der Sport eine hohe Wertschätzung, wenngleich wir wissen, dass es in Europa, in der Welt auch ganz andere Probleme gibt.
Ja, und du hast vorhin ein paar Argumente genannt, die ich hier definitiv auch nochmal einfügen will. Das war A, die Laune der Leute wegen Spitzensport am Wochenende und B, was ich auch für super, super wichtig halte, ist einfach auch Jugendliche zu inspirieren über Spitzensport.
Laune der Leute meine ich nicht allgemein, Laune gut oder schlecht, sondern das meine ich in einem politischen Sinn. Ja? Also Wenn Sportwochenende Spaß macht, wenn eine Nationalmannschaft im Fußball gewinnt, wenn Jan Ulrich ins gelbe Trikot fährt, da herrscht einfach eine positive Stimmung im Land. Und da, denke ich, wird die politische Entwicklung von Deutschland positiv beeinflusst, weil es Leute gibt, die holen Wählerstimmen über schlechte Laune. Und da habe ich keine Lust mitzumachen. Und es ist auch, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, zum Beispiel Norwegen, gab es eine leichte Norwegen-Meise, wenn man da mal auf einer wissenschaftlichen Konferenz im Sport ist, die Leute gucken anders. Die sind nicht so, also wie Berliner S-Bahn, so graue Gesichter, schlechte Laune, so ein bisschen so eine Fresse ziehen morgens. Die gucken anders und ich wünsche mir das und das fängt im Kleinen an, hier im Haus und das wünsche ich mir einfach auch für größere Teile der Bevölkerung, dass wir das Positive auch sehen. Und wenn was Negatives ist, dann packen wir zu. Aber wir lassen uns nicht von den negativen Dingen die Laune diktieren. Also das ist mir einfach persönlich wichtig, weil dafür ist das Leben viel zu angenehm, als dass wir uns das mit schlechter Laune, mit schlechten Einstellungen irgendwie versauen untereinander. Weil es dann auch der Umgang, wir kommen ja dann alle nach Hause, gibt es eine Familie, Nachbarn und ich wünsche mir eigentlich, dass wir da positive Punkte setzen.
Ja,
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein paar, paar Fragen. Weil, ich finde es schon wichtig, das auch mal Zahlen zu nennen, weil ich war vorhin schon überrascht, wie wenig es denn doch ist, auch wenn man es im Kontext sitzt, zu was ist davon eigentlich auch Gehalt und wie viel bleibt damit auch übrig für Material etc. So, was habt ihr im Jahr zur Verfügung als FES?
Also es gibt sozusagen den Bereich, den wir für F&E, also Forschung und Entwicklung bekommen vom BMI, SP1, sind zurzeit ganz, ganz knapp über 10 Millionen. Das ist ein Rekordwert. Und dann gibt es noch die sogenannten Olympia-Sondermittel. Das sind also die Mittel, die an Verbände gehen, um sich auszurüsten für Olympische Spiele. Und diese Mittel werden in den Sportarten, wo wir zu Hause sind, zum Großteil dann bei uns ausgegeben. Also die Verbände sind nicht an uns gebunden, sondern es ist abhängig von unserer Qualität. Und dann gibt es noch in einem ganz geringen Umfang einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Also am Ende kommen wir dieses Jahr so bei, ungefähr bei 11,5 Millionen raus.
Okay, und das, aber die 11,5 Millionen sind für alle Bereiche?
Ja, genau, das ist für alles. Und aber ich würde, weil du sagst, es ist nicht so viel.
Ja, also es ist für mich einfach in dem Kontext, was entwickelt wird. Wir haben es jetzt unten auch gesehen, das sind halt, also ihr baut ja nicht irgendwas irgendwie wie aus den 70ern oder 60ern oder aus Holz zusammen, sondern halt, ihr arbeitet dann irgendwie mit Carbon, mit Kohlefaserstoffen und dann, wie gesagt, ich finde dieses...
Neueste 3D-Drucker teilweise.
Ja, und die ganzen, genau, die 3D-Drucker da, aber ich finde dieses Boot, ich weiß nicht, wie sehr wir darüber reden dürfen, halt immer noch, ich finde das faszinierend, das da zu sehen und dann ist irgendwie auch alles Handarbeit und das muss aber auch gerade auslaufen und also es ist ja, ne, wie gesagt, ihr hockt ja nicht in irgendeiner Garage und baut da irgendwas zusammen. Und in dem Kontext finde ich halt dann die Summe halt nicht viel. Ja.
Also ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wir beackern hier über 14 Sportarten, die in irgendeiner technologischen Abhängigkeit stehen. Ob das Messmittel sind, also Messtechnik, Mess- und Informationstechnik, die sie benötigen, um sich dort vorwärts zu entwickeln, oder ob es Sportgeräte sind. Und Sportgeräteentwicklung ist per se nicht billig. Sind technologische Fragestellungen, Faserverbundwerkstoffe, die dort eingesetzt werden und alles solche Geschichten. Wenn wir über knapp 100 Mitarbeiter reden in 14 Sportarten und mit einer sehr übersichtlich aufgestellten Verwaltung, dann relativiert sich das alles ein bisschen. Trotzdem sind 10 Millionen extrem viel Geld, ohne Frage. Mhm. Das muss immer gesagt werden.
Ja. Ja, also ich hätte gerne 10 Millionen, also 11 Millionen, so ist es nicht. Aber wie gesagt, ich meine es halt einfach nur in einem
globalen Kontext. Wir hatten uns ja vorhin mal darüber unterhalten, wie läuft das so in kommerziellen Unternehmen, wie viel Geld steht dort zur Verfügung, mit welchem Aufwand. Wir gucken alle auf unsere Garmin-Uhr und sind überzeugt davon, dass es ganz tolles Werkzeug ist, aber wir wissen halt, dass die im Hochleistungssport aus den verschiedensten Gründen halt nicht weiterhelfen und dafür muss man dann halt bei sportartspezifischen Fragestellungen einfach eigene Entwicklung heranstellen, um diese Fragen, die dort entstehen, beantworten zu können, weil das kommerziell erhältliche Equipment da halt vielleicht nicht zugeeignet ist.
Ja, genau, das ist mir auch so ein Feld, was jetzt für mich nur ein bisschen neuer war. Also ich wusste, dass ihr Kurbeln macht, also Powerkurbeln, aber jetzt auch irgendwie im Skispringen oder jetzt Sensorik für Schwimmen, also im Triathlon, damit gewisse Dinge gemessen werden können, das wusste ich nicht. Das macht es noch umso krasser eigentlich.
Also das, Harald sagte schon immer, unser Gemischtwarenladen, ne? Und das ist schon, bringt es letztendlich auf den Punkt, ja.
Also man sollte bei der Diskussion auch eins bedenken, kommt mir immer ein bisschen zu kurz, hier entstehen ja auch Werte. Ja, absolut. Also hier entsteht eine hochgradig technologisch entwickelte Nationalmannschaftsausrüstung in unterschiedlichen Sportarten. Bei dem einen mehr Geräte bezogen, beim anderen mehr messtechnisch bezogen. Aber wenn man das mal umrechnet, was das normalerweise am Markt kosten würde, wenn man es kaufen müsste, dann ist das ja schon wieder eine gewisse Relativierung von den Mitteln, die hier investiert werden, um solche Ergebnisse zu erzielen. Und das Kriterium der Wahrheit ist immer die Praxis, nicht? Also wenn die Dinge dann auch benutzt und abgerufen werden, dann ist das ja der beste Beweis, dass sie gebraucht werden, dass sie gewollt werden. Mhm. Und wenn die FES das leistet es, dann ist es ein riesiger Wettbewerbsvorteil.
Vielleicht dazu auch noch passend die Frage, weil hier so viele schöne Sachen entstehen. Im Radsport haben wir auch die Regel, man muss die Sachen, die man benutzt, kommerziell kaufen können. Also die muss man kaufen können. Ihr habt auch einen kleinen Online-Shop auf eurer Website oder zumindest mal das Angebot. Wie viele Teile verkauft ihr tatsächlich? Oder ist das wirklich nur so, damit es erlaubt ist?
Wir hatten vor den Olympischen Spielen, Tokio war das gewesen, da hatten wir eine konkrete Anfrage von dem Awang, genau, aus Malaysia. Die wollten ein FES-Rad kaufen. Das war in meiner Erinnerung aus einer Nationalmannschaft die einzige seriöse Anfrage, die wir hatten. Da waren wir auch wirklich schon kurz vor der Fertigung und das alles vorzubereiten, also halt auch um diesem Reglement nachzukommen, ist auch mit dem BMI alles abgestimmt gewesen. Dann kam Corona und dann haben sie ihre Anfrage zurückgezogen und das eigentlich Interessante war dann gewesen, dass er bei den Spielen auch mit einer kompletten Carbon-Neuentwicklung von einem Hersteller angetreten ist, die wir vorher noch nie gesehen hatten. So, das heißt, was machen die? Eigene Konzepte entwickeln, sich selbst überlegen, wie kriege ich dort die bestmögliche Umsetzung hin und halt sich unabhängig von anderen Ländern, in dem Fall auch vom FES in Deutschland zu machen. So, und das ist ein ganz tolles Rad geworden, was die dort gefahren sind und war eine quasi Einzelanfertigung für ihn. Das ist da wieder gestorben. Ansonsten hält sich das extrem in Grenzen. Wir haben Anfragen aus dem Hobbybereich, aber wenn es dann konkret wird, halt hat sich das dann meistens erledigt. Hat sicherlich auch was mit der Preisstruktur zu tun.
Was kostet so ein Rahmen? Was müsste ich da jetzt hinlegen?
Ganz ehrlich, triffst du mich jetzt auf den falschen Punkt. Wir müssten reingucken. Das sind also die Preisgestaltung ist so, dass der Fertigungsaufwand, den wir hier betreiben, sich dort wirklich abbildet. Also wir können es uns erstmal überhaupt nicht leisten, irgendwelche Vergünstigungen zu machen, damit das ein Preis ist, der vergleichbar ist zu einem kommerziellen Fahrradladen oder Fahrradgeschäft, sondern es muss das bezahlt werden, was auch die Entwicklung und die Fertigung von den Sachen kostet. Wenn ich dann aber gucke, in welche Sphären dort mittlerweile der kommerzielle Markt abhuscht, beziehungsweise was jetzt auch im Bahnverfolgerbereich von anderen Nationen aufgerufen wird, habe ich manchmal noch das Gefühl, wir müssten mal wieder anziehen.
Lass die Preise mal kurz nennen. Was muss ich ausgeben für? Wir haben, glaube ich, vorhin geguckt, 28.000 oder so.
Also für ein komplettes Rad waren wir bei knapp 30.000 Euro und das ist mittlerweile wirklich absolut vergleichbar zu
Schnapper.
Dem. Ohne Mist, es ist verdammt viel Geld. Wenn ich aber gucke, welchen Aufwand wir dafür betreiben und was andere Nationen oder nicht andere Nationen, andere Hersteller mittlerweile auch aufrufen, ich weiß gar nicht, was kostet ein komplettes Lotus? Das ist wahrscheinlich noch teurer. Und das malaysische Rad, das ist, wer war denn das gewesen? Ich habe neulich geguckt.
Ja, du kennst ja schon ein top ausgestattetes Rad von der Stange.
Ja, ja.
Ein top ausgestattetes Rennrad, was 5.000 Mal laminiert wird. Das kostet die Hälfte.
So, und wir bauen hier für Olympische Spiele, bauen wir hier jetzt maximal 40 Gerätesysteme in einem Zyklus.
Ja, also können wir jetzt hier an der Stelle leider keinen Rabattcode mit Materialwagen für FES-Komponenten ausgeben. Aber vielleicht nochmal so für die Hörer und Hörerinnen, was denkt ihr, habt ihr noch so ein paar Innovationen in der Schublade liegen, die in den nächsten Jahren kommen? Ich meine, es hat sich alles super krass entwickelt über die letzten 10 Jahre im Radsport. Alles schneller, leichter geworden. Wo seht ihr da noch Potenzial oder ist man da schon relativ weit beim Sportgerät-Fahrrad?
Ich persönlich denke, und das aber schon seit mehreren Jahren, dass zwei Sachen eine Rolle spielen. Die Werkstoffe zu kennen, die Technologien richtig auszureizen. Faserverbundwerkstoffe spielen da eine extrem große Rolle. Ich denke, da haben wir auch innerhalb der letzten 10 Jahre einen wahnsinnigen Sprung hier im FES gemacht mit den richtigen Leuten. Und uns dort massiv gerade mit der Anwendung von Autoklav- und Prepeg-Technologien nach vorn zu bewegen. Ist letztendlich so, dass wir mit den ganzen Auslegeverfahren, die wir mittlerweile wirklich beherrschen, die Jungs dort beherrschen, sehr gut voraussehen können, in welchen Steifigkeits-, Gewichtsverhältnissen oder auch Werten werden wir dort später landen. das ist was, was uns unheimlich schnell macht und es uns, also das Beherrschen dieser Werkzeuge, davor schützt, hier einen riesengroßen Prototypenbau, also Versuchsbau erstmal zu machen. Das heißt, wir kommen mit den Technologien, mit den Auslegeverfahren sehr, sehr schnell an fahrfähige, beispielsweise Fahrräder oder Rahmen. Wenn man sich dann mit Leuten aus der Industrie unterhält, da wird ein Design gemacht, also wie sieht der Rahmen aus von außen, dann wird er nach Asien geschickt und dann werden dort Prototypen ohne Ende gebaut, bis die ganzen Gewichts- und Steifigkeitszahlen erreicht werden. Das kriegen wir hier mit dem technischen Know-how, welches wir hier im Haus haben, sehr, sehr schnell abgefrühstückt. Und
Ich sitze mit Jürgen bei Rose und wir müssen das da so.
Naja, der ist wirklich so, der bestellen. Zweite Rahmen fährt hier in der Regel. So. Ja. Problem war da eher die Technologie bei diesem B09 beispielsweise, wo wir von Nasslaminat auf Prepeg umgestiegen sind. Na, da haben wir richtig Lehrgeld gezahlt. Aber auch das haben wir in den Griff gekriegt und denk mich mal, es gibt nicht viele Firmen auf der Welt, die wirklich einen Fahrradrahmen in einem Stück, in einem Schuss laminieren und der kommt fertig aus der Form und vor allen Dingen ist gerade. Also die Kenntnis der Technologie und das andere sind halt sämtliche Mess- und Informationsmittel, die wir hier mit entwickeln, die letztendlich Sportler, Wissenschaftler, Trainer in die Lage versetzen, sehr, sehr schnell Messdaten zu erhalten, um daraus strategische Entscheidungen zu treffen. Und das wird für mich in Zukunft einer der wesentlichen Unterschiede sein zu heute. Also dass man aufgrund von Informationen, die ein anderer nicht hat, bessere Entscheidungen trifft.
Welche UCE-Regel würdest du ändern, damit du ein Fahrrad schneller bekommst?
Wir haben eine Zeit lang, also wir sind uns sicher, wir könnten noch leichter bauen. Aber die 6,8 Kilo, ja, sie sind jetzt da, sie stören uns nicht. Weil, das würde dir was in den Kurzzeitdisziplinen, würde dir noch was bringen, aufgrund der Beschleunigungsleistung, die ihr da irgendwo leisten musst. Aber es ermöglicht es uns so, auch wirklich sichere Räder zu bauen. Die sind halt massiv steifigkeitsdominierend und damit haben wir in der Regel überhaupt keine Festigkeitsprobleme. Was man dazu sagen muss, wir pflegen einen sehr guten Austausch zu UCI mittlerweile, gab auch andere Zeiten. Wir sind auch bestrebt, dass das alles in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Also sicherlich jeder Ingenieur fühlt sich hier herausgefordert, also im Rahmen des geltenden Reglements, eine bessere technische Lösung zu finden. Das ist unser tägliches Brot, unser täglicher Wettbewerb. Wir sagen immer scherzhaft, hier gibt es zwei Möglichkeiten, sich im FES den Ritterschlag abzuholen. Entweder dir ist es irgendwie möglich, mit einer technischen Lösung in der Folgesaison dafür zu sorgen, dass das Reglement geändert wird. Oder, da gucke ich jetzt nach links, du schaffst es, durch eine Geschwindigkeitsüberhöhung auf der Autobahn deine Lappen abzugeben, mit einem Dienstwagen natürlich. Das sind die zwei Möglichkeiten. Aus sportlicher Sicht ziehen wir den ersten immer vor, aber kommt halt auch vor, das andere. Also ein gutes Reglement ist auch wichtig für unsere Arbeit. Und das betrifft aber nicht nur den Radsport, das betrifft auch Rodeln, Skeleton etc. Da sieht man teilweise auch, wenn die Reglements nicht so gut sind und einen Trend zu Einheitsgeräten, was dort sicherlich eine Rolle spielt, der ist teilweise auch erkennbar, aber ich weiß aus erster Hand, also in Gespräch mit der UCI, dass dort eigentlich versucht wird, auch mit einem guten Reglement dafür zu sorgen, beispielsweise im Bahnradsport diese Vielfalt der Länder auch im Rahmen von Ausrüstungsgegenständen weiter zu halten, weil es ansonsten Bahnradsport ist Formel 1 auf der Radrennbahn. Das ist Technologie, das weiß auch jeder. Und das macht ja den Bahnradsport auch letztendlich interessant.
Also habt ihr nicht das Gefühl, dass die UCI euch jetzt gerade daran hindert, irgendwie einen Fortschritt zu machen? Weil dieses Thema Gewicht ist ja wirklich auf der Straße ganz oft ein Thema.
Ja.
Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel auch gerade die Disc, also die neuen Räder jetzt mit Disc und so. Da musst du halt schon ein sehr kleines Rad nehmen, um an die 6,8 ranzukommen.
Ja.
Also sind ja jetzt also in meinen Augen so viele Schritte davon entfernt, da wirklich hinzukommen. Und die Rahmen wiegen gerade schon einfach auch nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann auf einem 400 Gramm Rahmen sitzen will, um ehrlich zu sein. Oder, also ob das dann wirklich noch diese Haltbarkeit auch hat.
Ja.
Kann sein, es sind 10, 20 Jahren. Ich weiß, man kann da jetzt vielleicht auch sogar schon hingehen, wenn man will. Aber manche Regeln finde ich irgendwie auch vernünftig. Ja? Zumindest scheint es von außen so.
Also ich, ja? Wie gesagt, das, was jetzt gemacht worden ist, das führt jetzt nicht zu Kopfzerbrechen bei uns oder so. Das ist.
Aber wir können eigentlich relativ sicher konstatieren,
dass die Rahmenform anders wäre, wenn die nicht als
auf
Diamantform.
Jeden Fall. Na klar, na klar.
Ja.
Wir hatten ja vorhin mal so ein, wir hatten ja oben als beim Ausstellungsraum mal so ein Beispiel, da haben wir uns den B96 angeguckt, der komplett anders gestaltet ist, deutlich breiter, breitere Strukturen hat. Also wir haben jetzt bei den aktuellen Rahmen, ich glaube 25, 26 Millimeter breiteste Rohrstruktur, jetzt mal vom Tretlager abgesehen. Und dort sind das 3-4 Zentimeter im Querschnitt irgendwie. Mit den haben wir einfach mal mitgenommen in Windkanal und haben mit Erschrecken festgestellt, boah, da kommen wir erstmal, da sind wir jahrelang nicht dran gekommen, halt durch die Änderung des UCI-Reglements. Mhm. Das hat uns fast 20 Jahre Entwicklung gekostet,
diesen
Wert von damals wieder zu erreichen. Ne? Das ist schon brutal dann, ja. Aber man, damit kriegt man aber auch erstmal raus, wie in den 90ern ohne CFD, ohne CNC-Fräse und dem ganzen technologischen Werkzeugkasten, den man heute als normal bezeichnet, welche Ingenieurleistung dort eigentlich das schon geleistet
super,
worden sind.
Super spannend, ja. Ja, dann bedanke ich mich auch bei euch beiden nochmal sehr herzlich für die Zeit und für den auch sehr herzlichen Empfang hier. Das habe ich mir auch tatsächlich nicht so vorgestellt, nicht so offen, freundlich und
was hast du nur gedacht?
Ich habe schon mehr mit Amt gerechnet hier auch.
Um Gottes Willen. Nee,
nee. Und mit dem guten Geschirr.
Ja, gutes Geschirr, gute Bewirtung.
Großartig. Ja, es war auch für mich interessant, dass ich heute gelernt habe, dass wir sagen immer spaßhalber, wir nehmen das Erbgeschirr raus, dass selbst Harald das von seinem Vorgänger geerbt hat, das wusste ich nämlich nicht. Und zu besonderen Veranstaltungen nehmen wir dann das Servis mit Goldrand raus, das ist schon geil.
Rosenthal, ne, ist das, oder? Ja.
Ja, vielen Dank. War mega interessant.
Ich glaube, das wird einigen Leuten gefallen.
Ja.
Gut.
Hat auch uns Spaß gemacht und
vielleicht bis demnächst nochmal zur Olympia-Nachbesprechung, haben wir schon vereinbart.
Sehr gern. Ja.
Alright. Ciao,
Dankeschön. Ciao. Ciao.